And it goes a little something like this.
It goes a little something like this.
A little something like this.
And it goes a little something like this.
A Little Something. Ein Podcast über Musik. Mit Kotaro Dürr und Jan Wien.
Folge 15 von A Little Something. Einen wunderschönen guten Nachmittag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr hört. Mein Name ist Kotaro Dürr, hallo. Zu meiner Seite, hunderte von Kilometern weg, aber in meinem Herzen ganz nah, ist Jan Wien.
Hallo Kotaro, ich grüße dich und auch ein wunderschönes, großes, breit grinsendes Hallo an unsere Hörer, wo auch immer ihr gerade seid. Ob ihr vielleicht Gedanken verloren aus einem ICE-Fenster in die Landschaft schaut, die verwischt an euch vorbeizieht, oder ob ihr vielleicht gerade zu Hause unter der Bettdecke liegt und Däumchen dreht, ob ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid, ob ihr euch was zu essen kocht, wo auch immer ihr seid. Schön, dass es euch gibt und ihr diesen Podcast gefunden habt.
Und merkt euch eins, ihr seid niemals da draußen. Wenn euch irgendjemand sagt, ihr seid da draußen, dann lügt er. Ihr seid immer ganz tief drin. Im ASMR-Podcast eures Herzens.
Geht das jetzt schon wieder los hier?
Nee, ich weiß nicht, wie gerade, weil du so schön aufgezogen hast, ist mir wieder aufgefallen, wie häufig Leute sagen, hey, das geht raus an alle da draußen. Ich hasse es, wenn Leute da draußen sagen. Das finde ich so überflüssig doof. Jedes Mal, wenn einer sagt, ey, da draußen, dann möchte jemand in die Kehle gehen und irgendwas dagegen steuern. Weil ich finde das auf irgendeine Art und Weise, finde ich es herablassend, zu sagen, okay, wir sind da drin und ihr seid da draußen. Ihr seid da draußen in der Wildnis. Das kann ich nicht ab.
Ich glaube, es war aber so ein geflügeltes Wort seiner Zeit. Fettes Brot hatten doch sogar auch mal einen Song, der da draußen hieß.
Wunderschönes Teil. Ich liebe das Ding immer noch. Einer ihrer besten Songs und vor allem auch einer ihrer besten Videos. Trotzdem, wenn Leute sagen, da draußen, ihr da draußen, fick dich!
Okay, aber Kotaro, ich hab das nie verstanden. Warum ziehen die sich am Ende dieses Videos diese Sachen vom Gesicht?
Stimmt,
diese zweite Schicht, das habe ich hier nie verstanden. Das war so ein spooky Twist an diesem Fettes Brot-Video, den ich bis heute nicht richtig verstanden habe.
Deswegen hat man sich ja das Video merken können, weil die alle total seltsam aussahen, als seien sie gerade nochmal irgendwie frisch aus der Vulva ihrer Mama geschlüpft.
Aber ich treffe bald Dr. Renzen, dann werde ich ihn das mal fragen.
Oh ja, sag bitte Grüße.
Richte ich aus.
Sehr, sehr schön, das auch meine Güte. Jan, es ist ein kalter Tag. Du hast dich schon bereitgestellt zu Hause und diesmal keine Guarana-Kapseln eingeworfen, sondern
nein.
Du hast dir eine warme Schale Matcha-Tee aufgebrüht.
Richtig, bei 80 Grad mit schönem weichem Wasser. Und ja, ich habe die Schale fast schon leer getrunken gerade, aber es ist wirklich sehr, sehr lecker. Kann ich nur jedem empfehlen. Du hast mir auch schon gerade berichtet, das genaue Gegenteil davon vor dir stehen. Auch ein Wachmacher, aber der synthetischen Sorte, ja?
Ach Gott, ja. Der zweiterträglichste Energy Drink der Welt, nämlich Rockstar, kurz hinter Red Bull. Und weit abgeschlagen ist irgendwo Monster, die Scheiße, die niemand trinken sollte. Aber auch nur, weil da ein Destiny 2 Code drauf war und diese Dose habe ich natürlich nicht gekauft, die habe ich auf der Gamescom umsonst bekommen, dafür, dass ich Destiny 2 angespielt habe. Ein Spiel, das mich in den nächsten Monaten wieder viel Zeit meines Lebens kosten wird.
Worum geht's da, ganz kurz?
Es ist ein Multiplayer-Shooter, in dem man mit anderen Leuten in einer Welt weit ab von unserer Realität, hunderte Jahre von heute entfernt, gegen Aliens kämpft, um es grob zu sagen. Mit Spezialfähigkeiten ausgestattet. Es ist ganz grob gesagt so ein bisschen wie ein World of Warcraft, nur als Ego-Shooter.
Ah ja, okay. Das ist echt ganz cool.
Man kann sich sehr darin verlieren und ich bin seit dieser Woche sehr intensiv daran. Und gestern zum ersten Mal mit Timo auch gespielt, das war schön. Mit Timo Zocco del Schnacko, der auch bei uns schon was gebracht hat. Und wir wollten, glaube ich, nur kurz und dann ist 4 Uhr draus geworden. Das war ein bisschen dumm.
Genau aus dem Grund kaufe ich mir keine Konsole. Aber jetzt.
Ja, wir haben auch gestern kurz darüber gesprochen.
Aber jetzt, wo die Tage kürzer werden und ich mit vielen Leuten spreche, die Konsolen besitzen, könnte es vielleicht doch passieren. Man weiß es noch nicht genau. Ja.
Die Technik, die da voranschreitet.
Ach ja.
Die Technik, und es war ja jetzt auch wieder diese. Bist du Apple-Nutzer? Mhm. Nutzt du iPhone gelöst?
Ja, also ich meine, ich bin jetzt nicht so ein, wie nennt man das denn, so ein Apple-Enthusiast in dem Sinne, dass alle meine Gerätschaften zu Hause von dieser Firma sein müssen. Je länger ich gerade drüber nachdenke, während ich das sage, fällt mir aber auf, ich besitze ein MacBook, ein iPhone und ein Apple TV. aber ich habe jetzt nicht noch ein iPad und ich muss jetzt auch nicht immer sofort das neueste iPhone haben oder diese komischen Kopfhörer ohne Kabel oder so. Irgendwann ist auch mal gut. Aber ich muss schon sagen, im Vergleich zu anderen technischen Gerätschaften funktionieren die recht gut und bescheren mir relativ wenig bis gar keinen Ärger. Und deswegen habe ich mich jetzt auch noch nie irgendwie groß umgeschaut, mir mal andere Anbieter zu kaufen.
Entweder du bist in meinem oder im anderen Ökosystem. Es war ja jetzt wieder diese große Apple-Action da, das große Apple-Event, wo dann Journalisten in meinem Umkreis ihre Distanz komplett verlieren und hart am Fanboyen sind. Immer wieder lustig mit anzusehen.
Die gieren nach dem One More Thing, ja.
Ja, und es kommt einfach nicht, also so ein richtig geiles Ding. Was kommt? Es kommt die neue Apple Watch, die Internet haben soll, also LTE-Unterstützung durch eine elektronische SIM, die du da aufspielen kannst. Und dann bist du unabhängig von deinem Handy. Wow!
Das bedeutet, ja, wow. Also braucht man das iPhone irgendwann nicht mehr.
Anscheinend, ja. Und nicht nur GPS drin, sondern dann kannst du im Zweifel vielleicht sogar damit nur telefonieren. Ich weiß es gar nicht. Kann man damit auch
Man kann da jetzt schon mit telefonieren, wenn es mit dem iPhone gekoppelt ist. Du hast quasi das.
Ja, wenn es gekoppelt ist.
Aber im Grunde müsste das ja möglich sein. Oh Gott, wir manövrieren uns hier als absolut nicht Tech-wissende Menschen gerade in eine Richtung, wo die Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, zu Hause sich die Ohrhörer rausreißen.
Ja, sollen sie auch, weil wer die Scheiße kauft, ist selber schuld. Nein, die EU ist über die gleiche Telefonnummer wie das iPhone erreichbar, darf ich hier gerade kurz Heise zitieren. Mhm. Ach ja, das ist aber interessant. Und dann kommt hier der Punkt, den ich wahnsinnig interessant finde, nämlich, dass man nicht mehr Dateien synchronisieren muss, also nicht mehr Musik synchronisieren muss auf die Uhr, sondern dass man ab sofort dann auch streamen kann. Dass man dann Spotify oder Apple Music dann über die Uhr und dann passende Bluetooth-Kopfhörer dann eben streamen kann. Und das ist so ein Ding, da stelle ich mir schon die Frage, ja scheiße, wie weit sind wir denn gekommen? Also nicht in einem fatalistischen Sinne, sondern wow, wie weit ist es denn gekommen, was Musik anhören, wenn man unterwegs ist, angeht. Jo. Holy shit, wir laden uns die Musik aus dem Netz auf unsere Uhr, die Musik drahtlos überträgt auf unsere Kopfhörer. Was passiert hier? Wir sind in der verfickten Zukunft angekommen. Und das bläst mir hin und wieder immer noch meine Birne raus.
Ist schon ziemlich absurd. Ich bin neulich auch mal in einem Tesla gefahren. Und
ja, hast du erzählt, stimmt,
das hatte ich so ein ähnliches Gefühl dabei, weil, also klar, im Grunde ist es immer noch ein Auto, das fährt, aber als dann der automatische Spurwechsel per Knopfdruck in Bewegung gesetzt wurde und das Auto dann quasi von Geisterhand auf die andere Spur fuhr, übrigens auch in Köln, also auf der Autobahn, die in Köln herumführt, das ist schon ziemlich interessant, also das Gefühl, was man dabei hat. und so ähnlich ist es ja damit auch, ne? Also, weil, wenn ich jetzt zurückdenke daran, wie ich das erste Mal portable Musik gehört habe, dann war das auf eine relativ analoge Art und Weise und hat noch sehr viel Gerätschaft, Gewicht, Geduld und auch Kapazität, Limitierung irgendwie mit sich gebracht. Sprich, um es jetzt ein bisschen weniger verklausuliert auszudrücken, der Walkman einfach. Also ich glaube, das war, ich meine gut, es gibt ja auch gar keine andere Möglichkeit oder gab damals keine andere Möglichkeit, portable Musik zu hören. Das Erste, was ich hatte, war tatsächlich der Walkman, ja.
Hast du hast du von CDs aufgenommen, gleich mit Mixtapes gemacht oder hast du auch aus dem Radio aufgenommen?
Sowohl als auch und noch eine dritte Komponente. Also es war so, ich hatte viele Leute haben ja so eine Kompaktanlage oder sowas bekommen, das oder sich gekauft oder was auch immer, als sie noch jünger waren, mit so einem Dreifach-CD-Wechsler und so einem Bass-Boost, der auch wahrscheinlich aus Sicht von Menschen, die sich mit Equalizern auskennen, kompletter Rotz war. bei mir war es aber so, meine Eltern haben mir ihre alte Anlage vermacht. Da war aber kein CD-Player bei, beziehungsweise den hat mein Vater einbehalten. Stattdessen haben sie mir ihren Discman zur Verfügung gestellt. Und den habe ich dann mit einem Klinkenstecker mit der Anlage verbunden und dann konnte ich quasi da eben auf einen Kanal stellen und dann konnte ich da meine CDs hören. davor aber noch, also es muss ja noch davor gewesen sein, fällt mir gerade auf. Ja, da habe ich eben von der Anlage auf Kassette überspielt, manchmal ganze Alben. Manchmal habe ich aber dann eben auch schon angefangen zu kompilieren und habe da verschiedenste Dinge auf so eine Kassette drauf gemacht. Was ich auch sehr, sehr gerne gemacht habe, was ich aber leider nicht mehr besitze, wofür ich mir wirklich einen Arsch beiße, das war dann die Zeit, als schon zum Beispiel Fat MTV kam. Also da die Hip-Hop-Sendung auf MTV damals noch, auf dem Musikfernsehsender, das war immer eine halbe, dreiviertel Stunde, glaube ich, nachts. Und ich habe dann immer die Folgen, weil ich da schon schlafen musste, immer auf Videokassette aufgenommen und habe dann den Videorekorder mit einem Kabel mit dem Kassettendeck verbunden und habe dann einzelne Songs, also quasi aus den Musikvideos raus, weil eine andere Möglichkeit hatte ich noch nicht, mir die Sachen zu besorgen, auf Kassette überspielt. Und
geil, die Video-Bootleg-Version, genau, die damals, die später dann bei YouTube riesengroß werden sollte, richtig, damals schon bei Wens. Ja. Im Wohnzimmer.
Und habe dann auch so Special Editions angefertigt. Zum Beispiel wurden dann irgendwie zu der Zeit mal die Auftritte auf dem Hip-Hop Open oder so übertragen. Also es war wirklich noch sehr früh. Und da habe ich mir dann so Live-Mixtapes auch gemacht, habe dann so Cover dazu gestaltet und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich habe sie leider verloren. Aber das lief dann bei mir auf dem Walkman. Wenn ich einen Song extrem gut fand, dann gab es ja damals bei den Walkmans auch noch nicht die Shuffle-Funktion oder die, nicht die Shuffle-Funktion, sondern dass man quasi einen Song immer wieder hintereinander, wie nennt man das denn? Dass man einen Song immer wieder hört.
Repeater.
Ja, das ist ja schwierig zu bewerkstelligen. Dementsprechend habe ich dann einen Song immer wieder auf eine Kassette, auf A- und B-Seite überspielt. Genau genommen war es der Song Vorsprechtermin von einem Hamburger Hip-Hop-Produzenten namens Sleepwalker. Das war so ein All-Star-Track mit Jan Delay und den Mokey Marvel und Deichkind und so.
Awesome.
Und dann habe ich halt wirklich die komplette Kassette vorne und hinten immer nur Vorsprechtermin beim Zeitung austragen gehört. Das waren so meine ersten portablen Musikerfahrungen, sage ich mal.
Hey, den Track findet man ja nicht mehr. Ich erinnere mich, ich habe vor einem Jahr oder so mich auch an den Track wieder erinnert und ich habe ihn aufs Erbrechen nicht gefunden.
Wirklich? Ich meine, ich hätte nochmal irgendwann so einen myvideo.de Link irgendwo gesehen mit einem Video. Es war so halb gezeichnet, halb Real-Life-Performance. Ich weiß es nicht genau.
Und Hamburg City All-Stars, Vorsprechtermin. Mhm. Das Video ist wieder freigegeben. Ich glaube, bei YouTube war es, glaube ich, gesperrt. Aber jetzt ist es anscheinend wieder aus. Ist ja geil. Ist das geil. Weil der Song, das ist so einer dieser frühen Classics. Oder so einfach so fucking Hymnen, einfach um die 2000er herum. Neben was war es? Schnapsidee von was war es? War es von Tomilla? Nee, es war
doch, Tomilla.
Doch, es war von der Tomilla-Platte, ja, ne? Mit Stände und mit Vasi. Auf so Dinge, auf die man dann jahrelang immer noch steil geht, weil es halt fucking Hymnen waren.
Richtig, ich habe gestern durch Zufall abends auch nochmal mir Außen Toppitz in Geschmack von Fettes Brot angehört. Auch eine der ersten Hip-Hop-Platten, mit denen ich groß geworden bin. Und da ist ein Song drauf, auch so ein All-Star-Track, Wildwechsel heißt der. Also das Fettes Brot, Max Herre, Blumentopf, Jan Delay, Tobi und Bo. Auch sehr gute Platte, kann ich sehr empfehlen.
Ach, witzig. Okay, also du 90 Minuten, oder wie lang war die Kassette, nur mit Vorsprechtermin?
Ja, 90 Minuten, ne? 45.
90 Minuten, ja. Vorsprechtermin. Schön. Oh, ich liebe dieses Lied. Ich werde es so lange hören, bis ich es hasse.
Ja, das habe ich damals auch gemacht.
Ich mag diese Logik. Und es war ja ein Aufwand, also wie du es schon erklärt hast. Ich war so stolz, als ich für mich irgendwie herausgefunden habe, und ich fühlte mich wirklich wie so ein fucking Rocket Scientist, als ich gemerkt habe, dass ich den Stereo-Output meines PCs an meinen Minidisc-Player anschließen kann, an den Input, an die Input-Schnittstelle, und dann den PC-Sound auf meinen Minidisc-Player übertragen und aufnehmen kann. Und das war mind blown. Mhm. Was habe ich's geliebt? Und dann Anfang 2000er Songs draufgehauen. Und deswegen, weil ich mal nicht aufgepasst hatte, war die Aufnahme von Smells Like Teen Spirit leider nicht so ganz wirklichkeitsgetreu, weil zwischendrin der Bildschirmschoner bei mir angegangen ist. Und das war zu der Zeit, in der Stefan Raab sehr erfolgreich beim Eurovision Song Contest angetreten ist. Das war der Bildschirmschoner, der die scheiß Melodie dann halt über die Lautsprecher da rausgeblasen hat. Und dann kam gerade im letzten Teil von Smells Like Teen Spirit im großen Finale dann plötzlich Ladies and Gentlemen! Und dieses blöde Outro, wo er dann so beschrien wird von wegen, er ging nach Amerika und hat gesagt, wenn ich es dort schaffe, komme ich nie wieder zurück. Und heute Abend ist er wieder hier. und das halt mitten gemischt in Smells Like Teen Spirit. Hat so null gepasst.
Geil.
Okay, aber damit bin ich dann rumgelaufen und fand das dann immer ganz witzig.
Das ist aber interessant, weil das prägt sich ja dann auch wirklich ein. Ne? Also du hörst quasi diesen Originalsong und hast immer das Ding hinten drin. Und es ist interessant, dass wir heute darüber sprechen, weil es mir gestern, unabhängig davon, dass ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, passiert ist. Bevor ich nämlich mit dem mit dem Walkman rumgerannt bin, habe ich immer ein Kassettendeck, ein Portables gehabt, das ich draußen bei uns vor dem Haus auf den Hof stellen konnte, wenn ich Basketball gespielt habe. Und dann habe ich halt so, wie ich es aus dem Film kannte oder aus dem Fernsehen, habe ich eben Basketball gespielt, cool, und dazu eben Musik gehört. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber wir hatten damals eben ein Kindermädchen, also das klingt so blöd, wobei eigentlich Babysitter klingt auch falsch. Es war auf jeden Fall eine junge Frau, die auf mich und meine Schwester aufgepasst hat, wenn meine Eltern nicht da waren. So, und das war auch diejenige, die mir Hip-Hop eben näher gebracht hat. Unter anderem mit einer Kassette, auf der auf der einen Seite ein Mix aus Alben von Cypress Hill und Wu-Tang Clan war und auf der anderen Seite eben dieses Außentoppitz in Geschmack von fettes Brot. Und diese Kassette war halt eben limitiert, zeitlich, so dass dieser Song Wildwechsel, von dem ich eben gesprochen habe, mittendrin, mitten in einem Verse einfach aufhörte. Und sie hat mir aber auch nie quasi dann noch eine Kassette nachgereicht, auf der dann der Rest von dem Album war. Das bedeutet, bis ich mir irgendwann die CD gekauft habe, war quasi für mich klar, dieser Song endet mittendrin, mitten in einem Wort, und ich wusste auch nie, wie die fünf Songs danach halt klingen. Ich habe dann irgendwann auf eBay mal die CD gekauft und habe dann erst gewusst, wie die anderen Parts alle noch klingen und wie das Album überhaupt ausgeht.
Das ist ja ein sehr persönliches Erleben eines Stücks. Eine vollkommen individualisierte Sicht auf irgend so ein Ding, dass man dann einfach abhängig davon war, dass manche Dinge einfach funktioniert haben, und wenn nicht, dann war es das einfach.
Jo.
Das war so ein Ding, weswegen Radio ich auch immer auf eine Art limitiert fand, aber auch faszinierend zugleich. Also schon allein die Tatsache, dass du am Radio sitzen und warten musstest, bis dein scheiß Lieblingslied kam von damals oder welche Lieder du cool fandest, und du dann gesprintet bist, wenn du schon an der anderen Seite des Raumes warst, um die Record-Taste zu drücken. Yeah. Um dann den Song drauf zu haben, und wenn du es dann auf den Punkt geschafft hast oder nur eine Sekunde langsamer, dann war es noch okay. Aber man konnte es auch schon richtig verkacken und das ganze Intro war nicht drauf, und dann hat man wieder gewartet, bis das Lied kam, und bis es drauf war, hat man nicht weitergemacht mit der Kassette. Das habe ich damals gemacht als Kind. Ich habe noch, ich glaube, eine ganze Kleenex-Box, haha, Kleenex, mit Kassetten, die ich als 8-Jähriger oder 7-Jähriger aufgenommen habe mit meiner eigenen Radioshow, mit also total dämlich, wo ich dann ich habe damals noch Kuscheltiere im Zimmer gehabt, und die waren dann meine Co-Moderatoren. Und ich habe die natürlich auch selber gesprochen, total dumm.
Das kenne ich auch noch.
Irgendwo ist genau so ein Gelöt dann halt, und dann dieses Aufnehmen, und hat sich dann natürlich mit der Zeit ein bisschen verselbstständigt, Songs aufgenommen, und ich war so ein dummes Radio-Wünschkind und habe dann damit auch angegeben in der Unterstufe, dass mein Wunsch gespielt worden ist. Mit meiner Nachricht, die ich da aufs Band gesprochen habe bei SDR3 damals. Also so ein Scheiß halt. Also okay, das ist jetzt mein Lied gewesen. Man hat quasi das Ding besessen auf eine Art und Weise. Das ist schon irgendwie ein anderes Verhältnis zu Musik
genau,
gewesen.
Genau, weil man eben nicht drauf warten pflegt, musste. Ha? Bis es kommt, sondern man war quasi im Besitz dessen und konnte immer wieder über das Lied bestimmen, quasi. Man konnte es immer wieder sich vorspielen lassen, wie so ein, wie ein König, der sich quasi belustigen lässt von einem, wie sagt man denn? Du weißt, was ich meine. Warum fällt mir jetzt das Wort nicht ein?
Vom
Harlekin.
Zum Beispiel. Von einem Harlekin, von einem vom Hofnarr.
Mir fällt gerade übrigens auch noch ein, dass ich auch mal ein Lied so dann wie ein Pokémon eigentlich quasi, ja, eingefangen habe, um es dann eben zu behalten auf einer Kassette, auf Magnetband. Und zwar bevor die Sendung 1 Live Plan B hieß, die du ja dort moderierst, hieß sie ja Kultkomplex. Ich weiß gar nicht, ob du das noch
Kultkomplex,
weißt.
Kultkomplex,
wahrscheinlich weißt du.
Ja, ja.
Und,
ja, ich habe den Wikipedia-Eintrag auch gelesen.
Ja. Und damals waren die Fantastischen Vier gerade mit MFG am Start, beziehungsweise danach eben mit dem Album 499, und ich war total hooked auf MFG, und die waren abends dann zu Gast bei Kultkomplex und haben da 1 oder 2 Stunden lang eben ihre Musik gespielt. Und das war so, ich musste irgendwie 9:30 ins Bett oder 10:00, ich weiß das nicht mehr genau, konnte gerade noch die Sendung hören. Und da haben die dann das erste Mal Reimemonster gespielt, weil klar, kam aus Stuttgart, Afrop, zusammen mit Ferris MC, und ich habe dieses Lied gehört und kam nicht mehr klar darauf, weil ich sag mal so, MFG war ein gutes Lied, hatte auch Hip-Hop-Elemente, war aber natürlich ein bisschen poppiger und dann kam eben so ein Song, der viel mehr nach Hip-Hop und Rap klang, der so eine unglaubliche Energie hatte, da war alles drin, da waren Sirenen drin, da war dieser komische Anfangstalk über die Schlüssel zu dem Panzer, wo man nicht wusste, was das alles sollte und irgendwie, die haben auch noch ihre Klicken represented, Mongo-Klicke, Kolchose, da war so viel drin, was mich irgendwie neugierig gemacht hat.
Es war so ein reiner Hip-Hop-Track.
Ja, genau,
ne?
Das war so, das, also wenn, jetzt, wenn ich heute drüber nachdenke, war das so mein erster richtiger Zugang. Also so ein richtiger, richtiger Zugang dazu oder irgendwie auch ein Tor, was da aufgemacht wurde durch Afrop und Ferris MC. Und ja, das Video habe ich dann später übrigens, es gab ja dann auch mal eins live im Fernsehen, ich weiß aber nicht mehr genau, wie die Sendung hieß. Miriam Pilau hat die zum Beispiel auch moderiert und Kena Amor. Mhm. Ich weiß, wie gesagt, leider nicht mehr, wie die Sendung hieß. Ja, 1Live TV hieß die tatsächlich einfach. Und da waren Gäste und da gab es auch Musikvideos und da habe ich dann das erste Mal das Video auch gesehen und habe mir dann das Afrop-Album gekauft, darüber DJ Tomilla, dann Ferris MC und so kam das alles das eine zum anderen. Darum ging es aber gar nicht. Wir wollten eigentlich eher über portable Musik reden. Es tut mir leid, Kotaro.
Nee, macht doch nichts. Ich meine, das hat ja auch damit zu tun.
Ja,
letztendlich.
Das stimmt.
Dass man sich ja auch zurückerinnert an geilen Scheiß, den man halt damals ständig gehört hat im Vergleich zu dem, was wir zum Beispiel, wir beide machen heutzutage. Nämlich, dass wir von Woche zu Woche, von Album zu Album sprinten und uns in kürzester Zeit eine Meinung bilden müssen oder irgendwie, oder Infos zusammenholen müssen, nur um sie dann vielleicht eine Woche später wieder völlig zu vergessen und so Alben eventuell aus dem Blick verlieren, die es verdient hätten, länger mal draufgehauen, ein Ohr drauf gehabt zu haben. Und das ist eigentlich eine schöne Erinnerung, finde ich. Gerade, also ich war sehr intensiv auf diesem ganzen Minidisc-Trip, was ja wirklich ein vergessenes Format ist. Niemand nutzt mehr Minidisc, aus Gründen. Es ist einfach, es ist veraltet. Es war schon zu dem Zeitpunkt, an dem es rausgekommen ist, weird. Es hat sich nie durchgesetzt. Es sollte ja sowas wie die neue CD werden. Die Minidisc, es sah halt nicht sexy aus, ne? Die Minidisc war so eine seltsame Mischung aus CD und Kassette.
Diskette
die
hatte auch.
Diskette, ja. Genau. Und das war schon, ich glaube, es war vielen einfach zu technisch.
Ja,
aber
das glaube ich
auch. Genau, es war einfach schon eine Ecke zu viel, wenn man das Dings aufgemacht hat, den MD-Player, dann sah das schon aus, als hatte man schon Schiss, dass man irgendwie die Finger reinkriegt und irgendwie sich einen Finger abschnippelt dadurch.
Das ist ja auch so, ne? Also jetzt so ein Smartphone, da ist ja nichts mehr offen, da hast du zwei Löcher, einmal für den Kopfhörer, einmal fürs Ladekabel und das war's einfach, ja? Und
einmal für die Seele.
Boah, ja, stimmt. Alter, jetzt wird's richtig deep. Aber, genau, du hast diesen Minidisc-Player, ich meine, beim Walkman war es nichts anderes. Und auch beim Discman, da hat so die Technik durchgeschieden, so das, was dahinter steht an Entwicklergeist und irgendwie feiner Mechanik und man hat irgendwie auch das Gefühl gehabt, man kann da schnell was kaputt machen da dran. Es war ja auch tatsächlich im Vergleich zu heutigen Sachen, dadurch, dass es einfach mechanisch und analog war, einfach auch anfällig. Also wenn du so einen Discman schief gehalten hast, dann hat die CD halt ausgesetzt, ne? Und dann gab es irgendwann auch Discmans, die mit so einem Leerlauf geworben haben, dass quasi du so lange das schief halten kannst und dann wieder zurück und dann findet der trotzdem noch wieder die Sekunde, auf der du gerade warst.
Man hat es nicht Buffer genannt, aber es war einfach nur eine Bufferfunktion. Das ist
und bei den Minidiscs
und Bassboost.
Ja, und den. Und bei den Minidiscs, genau, es war halt so, du hast das Ding aufgemacht und eigentlich gedacht, irgendwas ist schon kaputt. Und dann dazu kam, also das war schon innovativ. Ich habe es trotzdem, ehrlich gesagt, bis heute nicht verstanden, was dieser optische Eingang sollte. Also man konnte quasi, man hat ja die Möglichkeit eben zum einen, ich glaube, man konnte auch Alben auf Minidisc kaufen, ne? Man konnte aber auch ganz normal mit einem Klinkestecker eben Alben überspielen. Und das Ding hatte ja auch schon so eine Erkennung dafür, wo die Pausen sind und hat dann eben auf der Minidisc die Tracks unterteilt. So, dass man die einzeln anwählen konnte. Du konntest mit so einer irre, krassen, kleinen Scheiß-Frickelarbeit eben auch durch das Drücken der einzelnen Tasten auf dem Player die Songs auch benennen. Das ist einfach, wie sagt man denn hier, Beschäftigungsmaßnahme. und dann hattest du aber eben die Möglichkeit mit diesem komischen Koaxialkabel oder was das da war, so ein Glasfaserkabel, wo so ein rotes Licht rauskam. Und das sollte irgendwie bessere Klangqualität haben oder so, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß das nicht mehr.
Ja, das war so die Logik dahinter, dass man zum einen die Soundqualität irgendwie besser bewahrt, weil bei jedem Überspielvorgang passieren ja Umwandlungsschritte. Also dass halt vom einen Signal oder vom einen Format ins andere umgewandelt wird und dabei gehen immer ein bisschen Daten verloren und anscheinend war das optische Kabel immer dafür da, die Soundqualität so gut wie möglich zu bewahren. Ich meine, dass es durchs optische Kabel auch möglich war. War es dadurch möglich, die Aufnahme zu beschleunigen? Es gab manche, ich habe in Japan mal eine MD aufgenommen, die da hatte die kleine Kompaktanlage die Möglichkeit, doppelt so schnell aufzunehmen. Das heißt, man ist nicht an Echtzeit an der scheiß MD dran gesessen, sondern nur die halbe Zeit.
Yeah.
Und das war schon mal, das hat mir die Augen geöffnet. Boah, was hier möglich ist, Alter. Nicht mehr 60, sondern 30 Minuten da sitzen, bis die MD fertig ist. Mhm. Wow. Ja, das ist so ein Ding. Und ich verbinde damit sehr krass Platten, ja, die Songs For the Deaf von Queens of the Stone Age, die Californication von den Red Hot Chili Peppers. Das waren so Alben, die ich da mit mir rumgeschleppt habe auf MD. Sehr lange. Aber du hast schon recht. Es war einfach viel Hickhack, den man auf sich nehmen musste, um eine MD quasi aufzunehmen. Und lustig, dass du es gesagt hast mit dem Kaputtmachen. Ich habe auch regelmäßig diese Dinger kaputt gekriegt. Also den ersten MD-Player, ich weiß auch nicht, warum wir den hatten genau, gehörte meinen Eltern irgendwie. Und ich habe den nur ständig benutzt. Mein Vater benutzt seit Jahr und Tag nur Kassette.
Immer noch.
Immer Boah. Noch. Der hat sich extra bei eBay so einen professionellen, portablen Walkman von Sony geholt. Diese großen schwarzen Dinger, wo du auch die Tape-Art einstellen kannst, wo du teilweise auch den Pitch einstellen kannst. Der schwört auf den Scheiß und der hat keinen Bock auf den ganzen anderen Mist.
Nicht schlecht. Finde ich aber fast schon wieder geil, wenn man so sehr Technikverweigerer ist.
Ja, ich nicht.
Aber apropos,
mein Vater schreibt immer noch mit Schreibmaschine, weißt du, der benutzt keinen PC.
Okay, gut.
So das Maß
ja, an okay, Technikverweigerung ist. Ja, okay, da wird's dann schwierig, das sehe ich. aber wo du gerade von technischen Gerätschaften deiner Eltern sprichst, ich habe irgendwann auch den Walkman meiner Mutter bekommen. Und das Besondere an dem war, it was a Sony übrigens, ja, ist das nicht dieser Claim, it's a Sony?
Ja, ja, it's a Sony.
Und das Besondere daran war, also das Nervige an dem Teil war, dass das nicht mit normalen Akkus gefüttert wurde, sondern das hatte so einen extra schmalen Akku, den man auch nicht kaufen konnte, sondern der mitgeliefert wurde, den man extra aufladen musste. Dadurch wurde es leichter, oh mein Gott, ja. Aber das Besondere war daran, man musste die Kassette nicht mehr rumdrehen, um die B-Seite zu hören. Das hat er automatisch gemacht.
Ah.
Und das war, glaube ich, schon was Besonderes. Ja.
Das ist geil, sowas.
Und den hatte ich dann nämlich auch zu der Zeit, als ich Zeitung austragen war, sodass ich beim Vorsprechtermin noch nicht mal mehr die Kassette wechseln musste. Ich konnte einfach 3 Stunden stoisch den Stadtanzeiger in die Briefkastenschlitze stecken, mir 2 Markstücke von alten Damen zustecken lassen und gleichzeitig aufpassen, nicht von irgendwelchen Hunden gebissen zu werden und dabei einfach die ganze Zeit zuhören, wie die Jungs da zum Vorsprechtermin angetanzt sind.
Wie geil. Jetzt erinnere ich mich jetzt gerade eben auch als Zeitungen austragen. Hast du auch gemacht. Jetzt bin ich gerade eben angekommen. Ich glaube, das war das erste große Erlebnis des Sachen anhören unterwegs. Zeitungen austragen und dabei die Dynamite Deluxe hören, die erste.
Ach, guck.
Tatsächlich. Ja, wie geil. Schön. Lustig. Das hatte ich echt komplett verrafft. Und da 5,5 Stunden, das war ein großes Gebiet und ich war langsam. Mhm. Und dann, hey, wie häufig dieses Scheißding. Und ich hatte auch so ein Ding mit vor und zurück, wo man nicht umspulen konnte. Ja, wie geil. Das ist,
also,
ach, wie schön. Das verfolgt mich gerade.
Ich glaube echt, bei vielen ist es das, eben Zeitung austragen, weil das ja einfach auch eine Tätigkeit ist, die sehr monoton, immer das Gleiche. Spätestens nach 3 Wochen sind auch immer die gleichen Leute, die einem die Tür aufmachen und eben, wie gesagt, das Geld zu stecken. Das ist das eine. Mhm. Und ich glaube, das andere war, da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen, dass man mit seinen Eltern oder irgendwie mit anderen Leuten in Urlaub fährt und andere Musik hören will, als die eben da aus dem Radio plärrt. Und hätte man das dann auch schon nutzen können. Ich glaube, das habe ich damals auch dann tatsächlich. Am Anfang auch noch mit diesen normalen Kopfhörern, diesen Bügelkopfhörern. Mhm. Irgendwann dann aber auch mit den Gameboy-Kopfhörern, die hatten ja so einen roten und einen blauen Ummantelung, ne, für links und rechts.
Echt?
Ja, also die Gameboy-Kopfhörer, der eine war blau, der andere war, also schwarz waren die, aber die hatten eben so ein kleines bisschen blau und rot auf jeweils links und rechts und das war dann cooler auf jeden Fall, das weiß ich.
Verstehe. Ja, irgendwie unterwegs hören. Bei mir hat sich das damals noch gar nicht so auf die Kopfhörer fokussiert. Heutzutage ist das ein bisschen anders. Aber stimmt, das erste Mal so richtig auf der Autofahrt Musik hören mit dem neuen CD-Player war bei mir tatsächlich die die Enema of the State von Blink-182 auf der Fahrt nach Ungarn, 10 Stunden Auto oder wenn es nicht sogar 12 waren, mit der befreundeten Familie und da dann halt hart Blink-182 pumpen. Großartige Band immer noch. Großartige
Platte. Mir jetzt wo du sagst, oh, wird wieder reminisced, das, was das Zeug hält.
Muss.
Diesen Discman, den ich dann hatte für die Anlage, den konnte man ja auch mitnehmen. Mit 4 Akkus wurde der betrieben. Und da habe ich dann immer Bambule von den Beginnern gehört. Saß ich hinten im Auto auf dem Weg in Urlaub und habe dann immer, also Dänemark-Urlaube oder die Fahrten nach Dänemark, was ja von Westdeutschland, von Westdeutschland sage ich schon, von Nordrhein-Westfalen aus, ein bisschen was ist an Strecke, da habe ich immer Bambule gehört.
Du hast die 80er noch bewusst erlebt, du kannst durchaus Westdeutschland sagen, ist okay.
Ich hab die nicht bewusst erlebt, Gott.
Nicht?
Nee, ich kann mir ja nichts erinnern.
Jetzt also, komm.
Ehrlich, 4 Jahre waren das. Also klar, bewusst erlebt. Ich lag jetzt nicht nur irgendwie zu Hause im Tragekorb, aber ich habe keine. Also alle Sachen, die ich 91 erlebt habe, hätten auch 89 passiert sein können oder rumgedreht. Das soweit kann ich nicht zurückdenken.
Mein erster wacher Gedanke ist mein 3. Geburtstag. Ich behaupte, der erste wache Gedanke zählt als bewusst erlebt. Ja,
das kann man machen, aber woran erinnerst du dich denn da?
Dass ich ein fucking Dreirad bekommen habe und der glücklichste Mensch der Welt war. Das ist schön. Und in meinem Ding, das war super geil. Vielleicht war es auch nur ein Traum, aber das ist schön. So bleibende Momente, um wieder umzuschwenken auf Musikabspielgeräte. Ich habe einen sehr wachen Moment immer noch, den ich mit dem Discman verbinde. Das ist parallel passiert zum Minidisc-Player irgendwie. Das war die erste Platte von Ketka. Mhm. Für viele ein rotes Tuch, gerade nach der neuen Single. Ich finde sie sehr toll, weil sie eine krasse Geschichte erzählt und das halt auf diese Markus Wiebusche einmalige, unnachahmliche Art, einfach Geschichten mit Musik erzählen zu können. Da kraust vielen immer noch die Rückenhaare. Ich frage mich, warum. Aber naja. Die erste Platte, Du und wie viele von deinen Freunden. In der S-Bahn aus der Stuttgarter Innenstadt zurück in den Vorort nach Vaihingen. Und diese Platte auf dem Ohr und das hat was mit mir angestellt. Mhm. Das hat mir so, ich kannte davor deutsche Musik aus Hamburg noch nicht so, wie ich sie da gehört habe. Klar, Hip-Hop, alles, aber Gitarrenmusik, die da schon über Jahre hinweg für unfassbar geilen Output gesorgt hat, der mir nicht bekannt war, das hat sich mir alles erst erschlossen mit dieser Ketka-Platte. Und das allererste Mal habe ich sie eben gehört mit den Discman und ich hätte fast das Aussteigen verpasst an der Haltestelle bei meinen Eltern, weil ich so gefangen war von dieser Schönheit, von der Klarheit der Texte und gleichzeitig war das Album sehr verworren. Viele Einzelbilder, man musste sich ein bisschen anstrengen, um da mitzukommen, um vielleicht mal sich raushören zu können, was will der da überhaupt? Und diesen wunderschönen Melodien, die diese Band dann noch rausgehauen hat. Ach, das ist so ein prägendes Discman-Erlebnis für mich gewesen, ganz lustigerweise.
Ist auch schön, dass du das ansprichst, weil mir jetzt gerade auch erst so richtig bewusst wird, durch diesen Erwerb von so tragbaren Geräten hat man die Musik ja auch raus aus seinem Kinderzimmer geholt, das erste Mal so richtig. Also klar, im Auto, wenn man irgendwie mit den Eltern rumgefahren ist, aber da war man ja auch nicht frei in dem Sinne, weil jemand anders ist gefahren. Und in seinem Kinderzimmer oder in seinem Jugendzimmer oder wie auch immer, um jetzt mal so ein antiquiertes Wort hier zu benutzen, war man ja auch limitiert auf diese 4 Wände und den Blick aus dem Fenster. Aber durch diese tragbaren Geräte konntest du auf einmal diese Musik mit an Orte nehmen, an denen sie sich vielleicht viel mehr entfaltet hat. Ich weiß nicht, in den Wald, an Steinbruch, ans Wasser, auch von mir aus durch die Stadt, um an all den Zombies vorbeizulaufen, die ihrem Kapitalismusimpuls frönen oder was auch immer. Ich spreche jetzt nicht nur für mich, sondern denk mich so in Leute rein vielleicht auch. Also man hat irgendwie durch die tragbaren Geräte so die Möglichkeit bekommen, seinem Leben einen Soundtrack zu geben.
Genau das. Ja. Genau das. Das heißt, normal, wenn man einfach keinen Bock auf alle anderen hat, das ist ja auch so ein Bild, was gerne benutzt wird, zum Beispiel in Filmen oder so, der Außenseiter in der Schule, der sich die Kopfhörer drauf macht, um abgeschlossen zu sein von der Welt. Es hat zum Beispiel auch Life is Strange, so ein gefeiertes Videospiel von vor 2 Jahren, hat das genauso mit der Hauptfigur gemacht. Man geht auf den Schulflur, zack, Kopfhörer auf und dann kommt so ein Indie-Soundtrack. Genau das, man gibt seinem Leben einen Soundtrack.
War doch jetzt auch gerade bei 13 Reasons Why. Da war es ja auch. Zwar hat der Typ keine Musik gehört, sondern immer diese Tapes. Aber ja.
Ja. Ja, ja. Kommt in dieselbe Kerbe rein. Also stimmt, das ist so ein Ding. Deswegen fasziniert mich es mich immer eigentlich, wenn ich sehe und höre, es gibt neue Möglichkeiten, mobil Musik zu hören. Das ist so eine anhaltende, geile Nummer, finde ich. Diese Freiheit, die man hat, um seine Musik dann quasi, die einem dann in dem Moment selber gehört, dann quasi mitzunehmen. Was ich da noch krass mit verbinde, sind die ersten MP3-Player.
Ja.
Das war der nächste logische
Schritt und auch nochmal eine Erweiterung dieser Freiheit, weil, wie gesagt, Kassette 90 Minuten, klar kannst du auch noch ein paar davon mitnehmen, aber irgendwann wird es auch zu schwer, bei CDs so ähnlich, außerdem war das ja auch immer so, ich habe Leute auch nie verstanden, die so im Auto so CD-Cases hatten, ich weiß, du hast das glaube ich ja auch, wir sind ja schon mit deinem Auto gefahren, aber dann, wo dann auch das Booklet mit reintun konnte, das war so,
oh Gott. Ich
wollte es immer beieinander haben und wenn du es uns aber mit ins Auto genommen hast, dann wurde es zerkratzt oder irgendwie der Sitz wurde verstellt und man ist drüber gerattert. Naja, egal. Also jedenfalls MP3-Player, beziehungsweise erstmal MP3s generell, das hat ja auch heftig was verändert, wobei das ist eigentlich nochmal eine Sendung für sich, ne?
Das wäre eine Sendung für sich, aber bei den Abspielgeräten an sich kann man bleiben, weil die technischen Möglichkeiten waren da, aber die Limitation, da sind ganz neue Limits da plötzlich aufgekommen. Ich glaube, meinen ersten MP3-Player habe ich tatsächlich bei Das Ding gewonnen, da hat mein alter Kindergartenkumpel Simon mich letztens draufgebracht, weil wir auch noch auf der Schule und hatten dann so gesagt, ja, unsere ersten MP3-Player, die haben wir gewonnen beim Gewinnspiel so. Ach ja, stimmt ja. Da haben wir mit dem Schulradio bei meinem späteren Arbeitgeber bei Das Ding mitgemacht und haben dann für als Preis MP3-Player allesamt bekommen. 128 magische MB, die es zu befüllen galt mit 96 KB-Dateien in schlechtester Quali. Aber 2, 3 Alben gingen drauf. und damit dann den Abend im Edeka beim Einräumen der Regale zu verbringen.
Ach, die Inventur und oder was?
Die gute Inventur war ja der Horror. Es ging ja einfach nur um Regale auffüllen, zum Glück. Ich war für die Dressings und die Tütensuppen zuständig. Und habe dabei My Chemical Romance gehört. So weit vorne sind wir schon. Ich glaube irgendwie mit 2000er. Das war was. Bis dann irgendwann das Gerät an Arsch gegangen ist und man gemerkt hat, okay, so teuer sind die gar nicht. Oder auch, was haben die uns für eine billige Scheiße da als Preis geschenkt? Naja, 256 MB, der nächste Schritt, noch mehr Musik, noch mehr schlecht kodierte Musik in 96 KB, aber diesmal passen 4 Alben drauf. Und so ging es immer weiter, ne? Ich meine, du hattest doch sicher auch, hattest du ein iPod?
Ja, aber ich muss sagen, ich hatte in meinem Leben nur 2 MP3-Player insgesamt. Und es hat dann offensichtlich ein bisschen, ich weiß nicht, wann hast du deinen gewonnen, welches Jahr war das?
Das war 2004.
Okay, gut, ne, dann doch. Aber 2000
oder 3, so um den Dreh.
Ich habe mir 2004 war das. Meinen ersten gekauft und das war von Philips, der HDD 060. Das war schon einer der besseren auf jeden Fall, der interessanterweise auch schon so eine Art iPod Look hatte. Der war weiß.
Konkurrent, oder was?
Der war weiß, der hatte auch schon ein relativ großes Display und es passten 1,5 Gigabyte drauf damals. Der hat das sogar auch schon in Alben unterteilen können. Also es war nicht verkehrt. Und ich habe mir dann aber 2 Jahre später dann den iPod Nano auch geholt in Silber. Mhm. Auf den passte aber auch nicht so viel mehr. 2 oder 4 Gigabyte, nee. Ich weiß es nicht genau. Aber das war natürlich nochmal was ganz anderes, weil dann konntest du auch die Cover mit angucken. Es gab sogar Spiele da drauf, wenn sich noch irgendjemand vielleicht daran erinnert. Es gab ach, jetzt hier, der Videospiel-Nerd holt wieder aus. Wie heißt aber dieses Spiel, wo links und rechts am Bildschirm so Dinger hoch und runter fuhren und man so eine Kugel hin und her schieben konnte?
Das war Pong, ja. Das war das erste Spiel überhaupt.
Richtig, ja. Gut, wieder eine Allgemeinwissenslücke gefüllt hier an dieser Stelle. Vielen Dank, Kotaro.
Gerne.
Genau, das konnte man darauf spielen. Dann konnte man eben mit diesem Wheel konnte man das hin und her steuern. Man konnte auch Fotos da drauf laden, was nicht so einen Riesensinn gemacht hat. Aber ja, iPod Nano in Silber, so wie mein MacBook jetzt gerade auch. Das war schon die gleiche Farbe. Ja. Und ich fand das auch so geil. Also da vielleicht wurde ich da schon getriggert, was mein kleines Apple-Fantum angeht. Wobei ich, ach, das klingt so blöd, ich bin überhaupt kein Apple-Fanboy. Aber ich fand es schon geil.
Du bist halt ein Nutzer.
Genau, ich bin ein Nutzer eigentlich. Aber ich sag mal so, ein Nutzer mit einem Bewusstsein für die kleinen Dinge. Zum Beispiel, also ich mochte einfach dieses gebürstete Alu-Case eben total. Das sah schon einfach gut aus, fühlte sich gut in der Hand an, war nicht zu groß, nicht zu klein. Und dann konnte man oben ja quasi eine Tastensperre sozusagen einriegeln mit so einem kleinen Schieber, den man nach links oder rechts geschoben hat. Und wenn man das auf Lock gestellt hat, dann kam darunter so eine kleine orangene Fläche zum Vorschein. Das kontrastierte sehr schön mit diesem Silber. Dem Alu.
Ja, die haben schon gewusst, wie sie die Scheiße verpacken. Ja. Und zwar
das auch der Geruch, sorry, dass ich das noch kurz sage, ne? Aber Apple-Produkte, wenn man die auspackt, die riechen ja ganz besonders. Da gibt es tatsächlich auch einen olfaktorischen Experten, der dafür den Geruch für diesen Neugerätgeruch sozusagen anrührt und dann eben auch der dann aufgetragen wird auf die Gerätschaften.
Ernsthaft?
Ja, und du kannst es auch theoretisch, also was heißt theoretisch, du kannst es auch kaufen als Parfüm oder einfach, um es eben zu versprühen. Aber es ist ja wirklich wahr, wenn du diesen Karton aufmachst und wenn du da was abziehst, also diese Schutzfolie abziehst, das riecht. Es hat so einen leicht kirschigen, aber auch irgendwie einen leichten Geruch nach Plastik, aber nicht unangenehm. Es ist einfach so, oh, hier passiert gerade was, hier kommt gerade was auf die Welt und ich bin der Geburtshelfer.
Was ist krass. I wonder what's up with the smell of new Apple products because they all smell the same in my opinion. Diskussionsbeiträge von 2009. Ja, krass.
Ja. Yeah.
Okay, das wusste ich echt noch nicht. Das ist ja wild. Also, dass man in Läden teilweise Gerüche versprüht, um eine Atmosphäre zu schaffen. So von wegen dreidimensionales Kauferlebnis und so scheiße. Oder vierdimensional. Davon habe ich schon gehört, aber das ist tatsächlich ein bisschen... Das ist spooky, Mann. Das ist echt lustig. Nee, also ich kannte nur einen Geruch, und zwar den Geruch von durchschmierender Elektronik. Ein bisschen schwierig. Ich glaube, mir ist tatsächlich ein MP3-Player so komplett so hops gegangen und tatsächlich ist irgendwas durchgeschmort. Das war ekelhaft. Das ist das Einzige, was ich irgendwie mit Technik und Geruch verbinde. zum Glück, meine Herren. Aber es hat eine Weile gedauert, bis man irgendwie zu diesen Hochpreisprodukten aufgestiegen ist, zumindest bei mir. Du warst mit dem Philips, ich habe es gerade gesehen, das war ja schon die Ära, in der Online-Artikel, Online-Reviews zur Verfügung standen bei Computerbase von 2004. Mhm. MP3-Player mit 1,5 Gig für unterwegs, der Micro-Audio-Jukebox HDD 160. Ich sehe es gerade, das sind richtig schöne Tasten mit bei und allem.
Ich weiß auch nicht, warum ich da, also ich hatte kein Stilbewusstsein zu der Zeit, glaube ich, oder vielleicht schon. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe zu der Zeit sehr gerne weiße Poloshirts getragen. Vielleicht habe ich den auch danach gekauft. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ich will einfach irgendwann mal eine große Galerie mit deinen Styles über die Jahre.
Nein, die wird es nicht geben.
Das ist schade. Ich kenne Menschen in diesem Internet, die würden sich freuen.
Das könnte sein, ja, aber die werden nicht bedient.
Oh mein Gott. Bei dem ganzen Ding, was jetzt auch so oft, wo wir jetzt hinsteuern, ne, mit einer aufkommenden neuen Generation von Musikabspielgeräten, die es möglich machen, einfacher Songs mitzunehmen, weil es nicht mehr so lange dauert mit dem Überspielen, die es möglich machen, oder die... bei denen es nicht mehr nötig ist, so viel selber Hand anzulegen, was ich mir für einen Wolf gemacht habe, meine scheiß Minidiscs mit dem Scrollrad, mit dem Jog-Dial zu benennen. Irgendwann war ich auf so einem Stand, wo ich ganz genau wusste, ich muss so lange drücken, zack, und dann bin ich beim C. Oder so lang und dann bin ich bei der neuen. Und ich konnte so schnell die scheiß Namen eintippen, nur mittels dem fucking Jog-Dial, und hab wahrscheinlich trotzdem für ein ganzes Album eine halbe Stunde gebraucht, bis das komplett benannt war. Das ist, so ein fucking Aufwand. Und jetzt ist alles halt mit MP3-Tags voll und gut.
Ja.
Das ist wunderschön. Ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Schritt einfach jetzt raus ist aus der Nummer. Seit Jahren, aber wenn ich mir überlege, was das für ein Aufwand war.
Warst du so ein, warst du so ein IDE3-Tech-Nazi eigentlich?
Und wie, Mann. Yeah. Ich wollte, dass alles genau so kommt. Wenn ich den Scheiß-Track 2 auf der MD anmache, dann will ich, dass da steht, das ist der und der Song von der Californication.
Ja. Auch wenn man es weiß.
Aber das ist dann, die Gesamtpräsentation, für die war man dann eben noch selber zuständig. Ja. Man wollte ja, dass das auch nach was aussieht. Man wollte ja, dass das möglichst offiziell ist. Ist ja ähnlich wie zum Beispiel bei Videospielen, bei Fußballspielen, wo sie die Lizenzen nicht bekommen haben, aber einen Editor eingebaut haben, damit man die Namen nachträglich ändern kann und Leute tatsächlich ganze Ligen nachträglich eingefügt haben mit den Namen der richtigen Spieler. Also so ein Scheiß halt, ne? Ja. Oh Gott, Videospiele. Mein erster Apple, den ich dann bekommen habe, so als erste Qualitätsprodukt, weil die ganzen MP3-Player davor waren irgendwelche No-Name-Scheißdinger mit wenig Halbwertszeit, den habe ich wie viele Technikgeräte dann aus Japan von Bekannten bekommen. Nachdem ich, glaube ich, 3 MD-Player verschlissen hatte über die Jahre, teilweise durch ungezielten Einsatz von Schokolade in Ritzen, die nicht sauber gemacht werden konnten. Ich glaube, so ist der erste kaputt gegangen. Der zweite, weil er ein paar Mal zu häufig runtergefallen ist. Dann kam der iPod. Und das war, welcher war das? Ich glaube, es war ein Mini, der iPod Mini. Der etwas kleinere, der schon Farben hatte. Ich glaube, es war so ein türkiser iPod Mini. Und der war schon sehr geil. Mhm. Ich glaube, 3 Gig oder so oder 4 Gig konntest du drauf machen. Audioquali super, mit iTunes arbeiten, lief plötzlich alles wie am Schnürchen. Und es war ein ganz anderes Gefühl, mit Musik umzugehen. Yeah. Und man hatte einen fucking iPod in der Hand und war der König. Also.
Ja, es war halt, ne? Also wir haben da ja vorhin schon drüber gesprochen. Ja. Du hast diese Dinger früher aufgemacht und da ist da so ein Technikschrott. Also es war ja kein Schrott, aber halt super viel analoges, verbautes Zeug entgegengekommen. Und hier, es war ein abgeschlossenes Ding. Du hast einfach draufziehen können. Es war da, selbst wenn du irgendwie losgelaufen bist oder es dir runtergefallen ist, ist nichts passiert im besten Fall. Das ist ein ganz neuer... wie sagt man denn? Es war ein ganz neues Gefühl.
Ja. Zu Zeiten, in denen Apple dann quasi tatsächlich noch Sachen gebracht hat, von denen man dachte, oh mein Gott, ja, das ändert alles. Nicht nur, das neue Handy hat jetzt halt extra mehr Screen. Ja. War schon ein bisschen anders. Aber der iPod hat sich dann sehr lange gehalten, tatsächlich. Habe ich genutzt bis jetzt zur letzten Nummer, zum Classic. Ich habe mir tatsächlich auch, bevor die Produktlinie ausgelaufen ist, tatsächlich noch einen Classic mit 160 Gig gekauft. Und der steht immer noch unausgepackt bei mir irgendwo rum. Im Falle, dass er mal super teuer werden sollte. Ja, ich habe tatsächlich so einen dummen, okay, mal gucken, ob es teuer wird, Kauf getätigt.
Eigentlich gar nicht so dumm. Ein Kumpel von mir hätte ich jetzt auch so eine Super Nintendo Classic, hat er sich auch 2 Stück von geholt. Wobei man jetzt ja nicht weiß, ob das eine Wertanlage sein wird, wenn die 2018 nochmal ein Schubgeräte, irgendwie ein Schwunggeräte auf den Markt bringen.
Ich hasse Menschen, die das für über 100 Euro verkaufen. Ja. Und werde ihnen jedes Mal genau das, letztens bei mir bei Facebook in der Viertelgruppe hier von der Gegend, da hat dann auch jemand weniger 140 Euro für sein fucking NES Classic Mini. Fickt euch, nächstes Jahr kommt die neue Reihe.
Hast du eins bestellt?
Ich habe eins, ja.
Aber ist noch nicht da, das wird doch erst ausgeliefert noch, oder?
Ja, das ist jetzt das Super Nintendo. Es ging da um den Nintendo, NES. Super Nintendo. Genau. Der Super Nintendo, der kommt jetzt im September und davon hat dein Kumpel 2 bestellt. Der Penner.
Ja, ich weiß. Und der wird mir auch nicht eins davon vermachen.
Wäre er dein Freund, also wäre er wirklich dein Freund?
Ja, aber es gibt schon mehrere Anwärter auf diese Konsole, sagen wir so. Ich ärgere mich. Ich habe sogar mich bei Amazon noch eingetragen, damit die mir Bescheid sagen, wenn es wieder da ist. Aber das wird ja so schnell nicht passieren. Und ich weiß nicht.
Ich kaufe dir eins. Das nächste Mal, wenn es eins gibt, dann kaufe ich dir eins.
Das ist lieb. Oder vielleicht unsere Hörer. Also wenn einer von euch noch so ein Ding irgendwie übrig hat. Ne, ich bin durchaus bereit, einen Preis dafür zu bezahlen. Aber nicht mehr als 100 Euro. Habt ihr gerade gehört? Oder ist das okay, Kotaro? Du bist mein Gaming-Berater, mein Gaming-Consultant.
Die Dinger sind klar irgendwie auf Sammelwert ausgelegt, klar. Aber eine gebrauchte Nummer.
Ja, aber die ist ja noch nicht gebraucht, ist ja niegelnagelneu.
Ja, also wenn es neu rauskommt und du schaffst es für Preis 80 Euro, ja cool. Wenn absehbar ist, dass das Ding eingestellt wird und dann kostet es meinetwegen 110, auch noch okay. Mhm. Aber ausgepackt, angefasst, eventuell noch angepimmelt und dann 140 Euro verlangen dafür, fickt euch. Ja. Ohne Witz. Ja, da geht nix. Da geht nix drüber. Schwieriges Thema, was wir angeschnitten haben. Wobei wir jetzt aber halt wirklich an dem Punkt angelangt sind, das Zeitalter des vielen Musik mit sich herumschleppens, was ja exponentiell gewachsen ist, mal 3 Gigabyte, 4 Gigabyte auf den Geräten, 1,5 bei dir auf dem Philips damals und dann in letzter Ausführung bei Apple mit 160. Andere Anbieter hatten noch mehr, glaube ich, drauf, soweit ich mich richtig erinnern kann, oder? Gab es andere? Ich glaube, es gab noch andere, die mehr Gig irgendwie angeboten haben.
Ja, bestimmt.
Bin mir nicht mehr sicher.
Bestimmt.
Jedenfalls war es einfach, es war so alles nach oben offen, aber den einen Makel konnte dieser viele Speicherplatz eben nie überdecken, nämlich die ständige Verfügbarkeit von Sachen, die super neu draußen sind. Der Umweg darüber, dass man sich die Sachen immer erst kaufen muss. Enter Spotify, enter Deezer, enter Napster Streaming, enter Apple Music. Das ist jetzt eine ganz andere Nummer. Wie hörst du denn Musik unterwegs?
Ich höre Musik unterwegs ausschließlich mit meinem Smartphone eigentlich. Was heißt eigentlich? Es gibt gar kein eigentlich.
Ja, gut.
Mit meinem Smartphone, mit Spotify. Mhm. Und es gibt natürlich so ein paar Sachen, Mixtapes, alte Alben, bei denen die rechte Verwertung nicht geklärt ist, die man eben nicht auf Spotify findet. Vielleicht irgendwie auch mal ein Bootleg aus einem Mix oder solche Geschichten. Und das höre ich dann eben über die iTunes-Funktion auf meinem Handy. Mhm. Manchmal kriege ich auch so ein, ich bin ja viel mit dem Zug unterwegs und da ist dann das Problem, dass mitunter je nach Tunnelaufkommen auf der Strecke oder auch einfach, wenn man durch Gegenden in Deutschland fährt, wo einfach offensichtlich überhaupt kein Handynetz verfügbar ist, so wie es mir neulich passiert ist auf dem Weg von Stuttgart nach München. Da bin ich durch die bajuwarische Prärie gefahren und habe wirklich überhaupt kein Netz reingekriegt. Und da konnte ich dementsprechend keine Musik hören. Und da mache ich es dann manchmal auch so, dass ich eben auf MP3s von meiner Festplatte zurückgreife. Ich habe so eine externe Festplatte aus Zeiten, wo ich dachte, dass ich quasi meine CD-Sammlung jetzt auf meine Festplatte übertragen muss. Und da habe ich dementsprechend ein relativ großes Archiv. Aber wenn ich so unterwegs bin, höre ich eigentlich immer über Spotify. Ich habe halt auch einen Telekom-Vertrag, der mit, also Spotify und Telekom kooperieren in Deutschland ja noch exklusiv. Ja. Das bedeutet, wenn ich unterwegs Spotify höre, geht es nicht von meinem Datenvolumen ab und dementsprechend kann ich eigentlich, egal wo ich bin, so viel Spotify hören, wie ich will. Und das ist schon sehr, sehr praktisch.
Ja. Ich sag's ja auch. Ich meine, anders könnten wir zum Beispiel hier das Tellergericht nicht machen. Mhm. Also von meiner Seite aus zumindest. Die Promowege sind immer noch lang und umständlich. Musik sich darüber herzubeschaffen im Vorfeld ist zwar nice, aber umständlich. Häufig genug kriegst du auch nicht das, was du wirklich haben willst. Und herauszufinden, was man dann wirklich hören will, man ist schon irgendwie auch auf Externe angewiesen, auf Tipps. Und das Ganze einfach zur Verfügung stehen zu haben, ist sowas von komfortabel. Ohne das wird es diesen Podcast so in der Form auch nicht geben können. Mhm. Ich meine, wir reden hier über Sachen, die einfach Standard sind gerade. Ich will aber nur noch mal verdeutlichen, was für unfassbare Schritte da passiert sind im Zuge von, ja gut, 15 Jahren. Ja. Lange Zeit, aber wie wir wie Trottel vor der Maschine sitzen und in Echtzeit Musik auf ein mobiles Gerät übertragen, gekommen sind zu: Ich habe mein Smartphone in der Hand, ich habe meine Bluetooth-Kopfhörer an, ich drücke auf Play und ich muss dieses Album nicht mal physisch in der Hand haben oder sonst wie physisch mit dabei haben, sondern kann einfach von überall her jedes verfickte Lied in deren Katalog anhören, so häufig und oft ich will. Mhm. Hauptsache, ich habe noch genug Bandbreite oder WLAN. Das ist, manchmal fickt das immer noch meinen Kopf. Und da stellt sich für mich so ein bisschen eben die Frage. Ich meine, die wurde jetzt sehr häufig gestellt, aber jetzt nochmal im Hinblick darauf, dass wir da jetzt diese Riesenhistorie aufgezogen haben, inwieweit macht das Musik noch beliebiger? Oder hat das überhaupt einen Einfluss darauf? Wenn einem Musik gefällt, gefällt sie einem und man hört sie so lange tot, bis man nicht mehr kann, Hashtag 90 Minuten Vorstellungsgespräch? Oder ist man sofort abgelenkt von irgendeinem anderen neuen Release?
Jo, das ist eine gute Frage. Allerdings muss man sagen, dieser Kulturpessimismus, den du jetzt gerade hier ansprichst, der ist ja auch schon aufgekommen, als Leute noch Vinylschallplatten gehört haben, wo man noch keine Lieder vorspulen konnte, ne? Also da hatte man ja gar nicht die Möglichkeit vorzuspulen. Bei Kassetten konnte man dann wenigstens die Vorspulgeschwindigkeit schon erhöhen oder die Abspielgeschwindigkeit und somit vorspulen. Dann kamen CDs, man konnte durchskippen. Und jetzt hat sich quasi nochmal so eine Erleichterung aufgetan. Ich sehe es halt an mir selber auch. Ich zelebriere das nicht mehr so wie früher. Ich habe mir früher wirklich immer, früher kamen die CDs montags noch raus, ne? War das nicht so?
Kann sein.
Ich glaube ja.
Kann sein,
ja. Da bin ich wirklich los. Also entweder habe ich bestellt, wobei das auch erst mit Amazon und so aufkam wirklich. Bei Mail-Ordern waren meine Eltern immer ein bisschen skeptisch, weil man da mit Vorkasse handeln musste und das wollten die nicht. Aber davor bin ich immer zu den Elektronikfachmärkten gegangen und habe da halt mir so CDs geholt. Bin nach Hause, habe die einzeln nacheinander aufgemacht, habe die in die Anlage getan, habe mir die Booklets angeschaut und jedes Lied Song für Song eben angehört. Und
der Geruch fresher Booklets.
Ja, guck, da ist das gleiche wie bei den MacBooks. Und das ist heute natürlich anders. Heute gehe ich halt auf Spotify, auf Neuerscheinungen, guck, was ist rausgekommen. Da werden ja auch nicht alle gelistet, weil man dafür, glaube ich, muss man da nicht auch Geld für zahlen, wenn man da gelistet sein will bei den neuen Releases? Ich meine schon.
Wenn man sich überlegt, was es für ein Geschieß war, bis wir bei Spotify mal mit unserem Podcast aufgekommen sind.
Richtig.
Will ich nicht wissen, wie
genau.
Es als Künstler ist.
Und ja, aber dadurch, dass das komplett seine physische Form verloren hat, ist der Bezug dazu ein anderer geworden bei mir. Das muss ich ganz klar so sagen. Also ich höre immer noch super gerne Musik, aber es durch die Digitalität hat es an Wert verloren. Ist total ernüchternd und traurig, das so zu sagen, aber es stimmt leider einfach. Ich kann das also für mich kann ich das auf jeden Fall so sagen.
Ja. Ja, eine ständige Verfügbarkeit oder eine riesen Auswahl an verschiedenen Styles. Jetzt gerade in den letzten paar Jahren ist es ja auch sehr deutlich geworden mit Künstlern, die alles Mögliche vermischen und großen Superstars, die aus allen Ecken der Welt sich Einflüsse für ihre Platte holen. Ich denke an Drake und More Life. Diese Verfügbarkeit, die geht ja in alle Bereiche raus. Aber bevor ich jetzt zu weit ausschweife, die fucking Apple Watch hat LTE und man kann darüber Musik streamen. Das ist, ich finde, das ist ein kleiner persönlicher Überblick über Möglichkeiten, Musik überall hinzunehmen, die eigene Freiheit auszustatten.
Richtig. Und ich bin sehr interessiert daran, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Also wie sich unsere Art, Musik zu hören, noch verändern wird. Also zum einen eben, was die technischen Errungenschaften angeht, wie jetzt zum Beispiel eben so eine Uhr am Handgelenk, über die man dann eben ohne Kabel die Musik aufs Ohr bekommt. Andererseits, das werden wir sicherlich in einer der nächsten Folgen auch mal noch besprechen, so Formatalbum, wie lange hat das noch Bestand, wird das Bestand haben in Zeiten, wo Künstler quasi nur noch von Song zu Song denken vielleicht auch und somit vielleicht auch viel mehr die Chance haben, auf zeitgemäße Strömungen zu reagieren. Das wird alles sehr interessant. Stichwort übrigens an der Stelle auch nochmal für Leute, die etwas abseits von diesem ganzen Musikthema reden wollen. Singularität. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt oder ob dir das was sagt, Kotaro.
Ja, ja.
Ray Kurzweil ist ein Vertreter der Singularität, die eben besagt, dass aufgrund der immer schneller, immer größer verfügbaren Rechenleistung eben dementsprechend auch unsere Innovationen exponentiell ansteigen werden. Und das wird sicherlich auch Einfluss auf den Konsum von Musik haben.
Also Singularität habe ich immer kennengelernt als den Moment, in dem künstliche Intelligenz schlauer ist als Menschen.
Ach so, ja, ich glaube, das ist quasi eine Konsequenz aus der Singularität. Ich glaube, die besagt eben das, was ich gerade gesagt habe.
Okay.
Glaube ich. Oh Gott, jetzt wird schon wieder der Kopf abgerissen von Leuten, die mehr Ahnung haben als wir. Aber so ist das
halt. Wir können ablenken. Ich habe gerade noch einen Aspekt gekommen, der auch eine Rolle gespielt hat, vorhin auch schon mit 96 Kbit. Die Rolle von Musik, von Auflösung, von Qualität, von Qualität der Musik. Jetzt gerade mit Streaming ist es ja normal so, du bist unterwegs, dann hörst du höchstwahrscheinlich halt den Stream, der eine Qualität von 128 Kbit nicht überschreiten wird. Und das ist ja so ein Standard, so ein Status Quo, der ja auch bestimmt, wie wie große Hardware-Hersteller zum Beispiel Kopfhörer machen. Warum klingen die Beats so scheiße? Weil es den Leuten scheißegal ist, wie die klingen. Hauptsache erstens, es sind Beats. Zweitens, sie haben einen fetten Bass und die Musik, die sie darauf hören, ist sowieso qualitativ nicht so hochgeschraubt, als dass es viel bringen würde.
Ist ja bei mir auch so. Ich höre ja auch eigentlich das meiste über die weißen Apple-Kopfhörer und manchmal sogar auch nur über den Laptop. Und ich bin aber auch generell nicht so dran interessiert, noch nie gewesen. Also ich habe auch, das spricht ja auch ein bisschen oder das legitimiert das, was ich vorhin erzählt habe, dass ich Sachen aus dem Fernsehen aufgenommen habe, die ja garantiert keine gute Bitrate oder sonst was hatten oder eine gewisse Herzanzahl. Oh Gott, ich kenne mich wirklich sehr wenig damit aus, dafür, dass ich mich so viel mit Musik auseinandersetze beruflich.
Also ich habe immer das Gefühl gehabt, boah, hier passiert was und ein gutes Gefühl, wenn sich mir klanglich eine neue Welt erschlossen hat. Wenn ich gemerkt habe, okay, das ist ein Schritt nach oben. Und es ist jedes Mal so gewesen, dass ich mich auch schlecht gefühlt habe, wenn man gemerkt hat, okay, hier muss man jetzt Kompromisse eingehen. Ich wollte nie meine MP3s unter 320 KB speichern.
Da war ich nicht
weißt
so,
du. Das ist, ich glaube, ist auch immer ein bisschen Religion an der Stelle.
Das denke ich nämlich
aber
auch.
Aber trotzdem, ich bilde mir ein, ganz genau zu merken, ja, okay, das klingt jetzt hier halt nach einem fucking Soundcloud-Rip versus das hier ist halt genau jetzt von der WAV-Datei auf 320 KB runtergerechnet. Ist zwar immer noch komprimiert, aber oder es ist eben die fucking WAV-Datei und das bläst dann nochmal richtig mit den richtig guten Kopfhörern.
Kotaro, ich habe auch schon Soundcloud-Rips aufgelegt in einem richtigen Club. Hat keine Sau gemerkt.
Ja, denkst du, ich nicht.
Keine Sau hat das gemerkt.
Das war immer nur Not und ich habe mich geschämt. Und jeder sollte sich schämen.
Ich war einfach nur froh, dass ich diesen Song, der erst einen Tag vorher oder vielleicht sogar 3 Stunden vorher rausgekommen ist, schon im Club spielen konnte.
Ich habe fucking Bondex angeschrieben und die Wichser haben nicht geantwortet, weil sie 2-3 Wochen später den False Remix dann auch so auf Apple New, auf iTunes rausgebracht haben. Die Wichser.
Also, aber das ist interessant, da werden wir an anderer Stelle nochmal drüber reden, nämlich wenn es ums Thema MP3 als solche geht, da habe ich auch noch ein paar lustige Geschichten zu. Und bis das soweit ist, finde ich, können wir eigentlich erstmal ein bisschen über das sprechen, was wir so die letzten 2 Wochen gestreamt haben, oder?
Oh, du meinst doch nicht etwa das Tellergericht?
Könnte sein, Kotaro.
A little something. Tellergericht.
Das Tellergericht, Folge 15, immer noch mit Jan Wehn und Kotaro Dürwin wundert. Wir haben eine interessante Ausbeute diesen Monat. Findest du nicht auch, September ist jetzt im Vergleich zum August unfassbar stark. Also wie viel rausgekommen ist.
Ein Album nach dem anderen, das ist wirklich wahr. Ne? Wenn man sich das mal so aufschreibt, was wir hier tun in Vorbereitung auf diese Sendung, da ist echt schon ordentlich was dabei. Und man sieht da natürlich aus und es bleibt trotzdem immer noch relativ viel dabei.
Ja.
Mich freut's aber, weil tatsächlich in Retrospektive der Sommer so ein bisschen vor sich hin gedümpelt ist.
Besonders der August, der war stark, was so Singer-Songwriter-Gedöns angeht. Da waren schöne Platten dabei. James Vincent McMorrow mit neuem Album, viele andere Singer-Songwriter, die schöne Sachen gemacht haben, aber nichts hatte wirklich so Zugriff oder nichts, von dem man gesagt hat, ja, darauf hat man lange gewartet. Mhm. Und jetzt im September plötzlich, gerade jetzt in dieser Folge, viele alte Helden für mich persönlich auf dem Prüfstand, wie sehr sie mich noch abholen nach mehreren Jahren Pause. Von ihrer Seite aus oder von meiner Seite aus, das ist wirklich krass. Also, meine Herren.
Ja, bei mir nicht. Bei mir, ich weiß gar nicht, irgendwie die alten Helden, entweder sind die schon tot, hätte ich beinahe gesagt. Nee. Nein, aber es kommt trotzdem sehr gute Musik raus, auf jeden Fall. Das muss man wirklich sagen. Womit möchtest du anfangen, Kotaro? Du darfst dir was aussuchen.
Soll ich was aussuchen?
Ja.
Ich glaube, auf keine Platte hat man in den letzten Monaten neben Casper so sehr gewartet wie auf die neue Crow.
Ja.
Die neue Crow und True. Und das ist eine erstaunliche Platte geworden. Also um es mal in so seltsamen, großen und seltsamen neutralen Worten zu verfassen. Diese Platte hat mich erstaunt. Wie groß sie klingt, wie ehrlich sie klingt, wie vergleichsweise humorlos dieses Album rüberkommt, aber gleichzeitig immer noch eine riesen Spielfreude hat und gute Laune verbreitet. Bloß hat man das Gefühl, Crawford hat gefühlt keinen Bock mehr auf gespielte gute Laune. Klingt das jetzt komisch, wenn ich dir das so hinwerfe, weil du hast dich ja auch sehr mit ihm befasst.
Das macht total Sinn. Weil genau das eben auch den Kern dieser Platte beschreibt. Man hat irgendwie jetzt auch wieder im Rückblick das Gefühl so ein bisschen, dass die ersten beiden Alben dass deren Attitüde so ein bisschen gefaked war, gestaged war, wie auch immer. Also ich glaube ihm auch, dass er zu der Zeit, wie er die Alben da gemacht hat, sich so oder so gefühlt hat und auch entsprechend sich gut gefühlt hat. Aber in dem Moment, wo Crow angefangen hat, nicht mehr gut gelaunt zu sein, ist bessere Musik dabei rausgekommen. Es ist jetzt natürlich nicht so ein super introvertiertes Album, das die letzten Jahre rekapituliert und auf dem er sich fragt, wer er eigentlich wirklich ist. Das wird an manchen Stellen mal so angedeutet. Und wenn man Crow schon mal getroffen hat, dann muss man sagen, dass er sich dahingehend so sehr öffnet und Gedanken macht, ist schon eine extrem krasse Leistung. Weil in seinem Leben ist, also so wie er zumindest immer wirkt, wenn er auf mich als Journalisten trifft, für sowas eigentlich keinen Platz, für sich um sowas Gedanken zu machen. Es ist wirklich ein sehr, sehr sorgloser Mensch, der wenig sich Gedanken über solche Sachen einfach macht.
Lebt sehr im Jetzt, ne?
Genau, in den Tag hinein im Jetzt lebt eigentlich. Und ja, mir gefällt das Album auch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das in meinem Text für All Good, den ich geschrieben habe, ja schon mal angedeutet. Das ist an manchen Stellen so klingt, als wenn er Phil Chance the Rapper gehört hätte.
Ja, ja.
du hast mir das ja auch schon im Laufe der letzten Woche irgendwann mal geschickt und meintest Crow the Rapper, Fragezeichen.
Fucking great, ist halt 1-1, was heißt 1-1, aber man hört seine Vorliebe an für Chance the Rapper, für Frank Ocean an der Stelle, das ist so krass.
Ja, total.
Und es klingt auch noch sehr gut und eigen trotzdem.
Total. Also das ist halt eben das Schöne. Also ich meine, man darf sich nichts vormachen. Es gab auf den letzten beiden Alben Sachen, die waren recht dreist kopiert.
Absolut.
Zum Beispiel von Dr. Dre, What's the Difference war das, glaube ich, ne? Mein Chick is bad oder irgendwie sowas.
Ah ja, so bad. Ja, genau.
Tun sich hier Lücken auf, aber ja, und auch noch ein paar andere Sachen, auch mit den Killians und so, das war ja nie, glaube ich, offiziell geklärt oder doch, ich weiß es nicht genau. Und hier ist es jetzt nicht mehr 1:1 kopiert auf diesem Album, es ist dafür sehr stark davon beeinflusst. Und Biting ist eine Todsünde im Hip-Hop, ja. Das ist ja, wenn man das macht, da kriegt man richtig eins auf den Dads dafür. Shindy auch hin und wieder mal, weil er sich sehr stark bei Drake bedient hat. Crow macht es hier, aber er macht es irgendwie so, wie er alles macht. Und dementsprechend kann man ihm dafür nicht richtig böse sein, sondern im Gegenteil es einfach gut finden. Also dieses Ding, so ein Song von 3 Minuten 30 irgendwie auf 6 Minuten zu stretchen, mit dem Gospel-Smooth reinzukommen, das Ganze immer weiter aufzubauschen, bis alles überkocht, ist einfach geil. Das macht gute Laune. Das ist wirklich ein extrem guter Song, der sich perfekt in dieses gut gemachte Album einfügt. Vor allen Dingen von ihm selbst gemachte Album auch. Also das ist ja wirklich, natürlich gibt es Gastmusiker und Leute, die hier und da mal geholfen haben, aber das Ding ist schon in erster Linie von Crow produziert worden. Der hat einen heftigen Sprung gemacht vom letzten Album hin zu diesem hier. Also, weil ich habe das Gefühl, die letzten beiden Alben klangen musikalisch immer so nach Klingelton. Das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen, ich fand auch Songs auf den Alben gut, aber wenn man dieses Album daneben stellt, dann kacken die anderen beiden total ab, was die Macher
der Beats angeht. Die hatten einen Zweck, nämlich ihn nach vorne in die Charts zu bringen. Das war formulaisch. Und da kann ich es dann verstehen, dass Leute keinen Bock darauf hatten, weil es war dermaßen abgerundet. Und es waren perfekte Popsongs. Absolut, aber es waren auch schamlos perfekte Popsongs, weil sie sich, wie du schon gesagt hast, bedient haben. Und das wirklich auf. Und der hat ja auch Tudor Cinema Club hat der kopiert, und zwar auf eine dreiste Art und Weise. Das waren teilweise Melodielinien, die es einfach so schon mal gegeben hat, aber so wie in Werbeclips nachgespielt. Also häufig in der Werbung hast du Songs, die du kennst, aber da haben sie die Rechte nicht dafür gehabt. Und deswegen haben sie die Melodie genommen, leicht abgeändert, aber mit demselben Setup und in derselben Art und Weise eingespielt. Und genau so klangen die Crow-Alben.
Und das kann man jetzt hier eigentlich nicht mehr behaupten.
Nee.
Es gibt ein paar Songs, die laufen so durch, aber es gibt eben auch 3-4 Songs, die ich wirklich total gerne mag. Dazu gehört True. Das ist so ein sehr zurückgelehnter Rum-Cruise-Song, sage ich mal. Also der ist einfach eine schöne Stimmung. Mir gefällt dieser Todas mit Wyclef Jean sehr, sehr gut. Wobei mit Wyclef Jean auch ehrlich gesagt
Der hätte minimal bis gar nichts, oder?
Also der kommt am Schluss eben erst, aber den hätten wir einfach weglassen können. Der macht den Song für mich nicht besser oder schlechter, da habe ich ein relativ neutrales Gefühl, aber ich mag dieses spanische Sprachsample von dieser Frau, was immer wieder reinkommt. Der Song hat einfach einen geilen Swing irgendwie.
Slow Down mit ST, ich habe dich unterbrochen.
Ja. Als ich den gehört habe, war ich wirklich sehr begeistert, weil der ist für mich tatsächlich sowas wie die 2017er Version von Mit Dir, von Max vom Freundeskreis und Joy Danelani. Ist ein sehr intimer, fragiler Song, der eben einfach eine schöne Zeit zwischen den beiden beschreibt und bei der beide auch mit ihren Stimmen arbeiten. Das ist unglaublich, also der Song ist wirklich sehr, sehr sexy, muss ich sagen. Es knistert, man hört das Knistern fast in der Luft, ja.
Es ist krass, man fragt sich automatisch, was ist in diesen paar Tagen denn noch alles passiert eigentlich zwischen den beiden? Stand der Song schon, als du ihn besucht hast im April?
Ich habe ja nichts gehört, bis auf einen Song, auf den ich gleich zu sprechen komme. Ja. Als ich da war, habe ich nichts gehört, bis auf diesen einen Song. Ich habe dann danach, eine Woche später, glaube ich, habe ich einen Stream bekommen. Und war auch der erste überhaupt, der den bekommen hat. Und ich habe ihn nicht angeklickt, weil ich immer auf eine Situation gewartet habe, in der ich es mir in Ruhe anhören kann. Aber die kam nicht so richtig. Und es waren 30 Songs, glaube ich, die ich da bekommen habe. Und habe dann irgendwann später mir das mal angehört. Und in diesem Stream, da waren Songs drin, die jetzt auch auf dem Album sind, aber noch in einer anderen Version. Also als ich Crow getroffen habe, da hatte er, glaube ich, gerade so 30 Songs oder 40 fertig und hat dann daraus die besten ausgewählt und offensichtlich auch noch mal ein bisschen dran rumgearbeitet. Ich kannte gar nichts, bis auf eben Computerful. Ein 12-Minuten-Epos, auf dem es um Tinder geht und ein Song, der eben klein anfängt, größer wird, wieder leiser, lauter, sehr variantenreich, auf dem auch viel Bass gezockt wird. Das ist übrigens der Bass, den ich konnte live dabei zusehen, wie der eingespielt wurde, weil der Jerry Wonder, der damals diese Fugees-Alben gemacht hat und auch mit Wyclef Jean und Shakira und so weiter zusammengearbeitet hat, der war ja da im Studio an dem Tag, an dem ich auch dort war und Crow hat den Song eben, weil er offensichtlich zur Zeit an dem gearbeitet hat, eben rausgeholt und Jerry hat eben dann Bass eingespielt, den man jetzt auch auf der Endversion eben hört.
Eine fucking Legende einfach. Ne? Das ist auch nochmal ein Statement einfach, dass man als Künstler, der davor eigentlich dafür bekannt war, hauptsächlich krasse Pop-Rap-Songs zu machen, dann plötzlich so einen Typen im Studio zu sitzen hat. Das ist auch ein Statement für die eigene Musikalität auf eine Art und Weise.
Definitiv. Und die beiden haben sich wirklich gut ergänzt. Also ich habe es ja im Text auch geschrieben. Es war schon interessant zu sehen. Und da hat man auch irgendwie gemerkt, was für ein Selbstbewusstsein Crow so in Sachen Produktion und Studioarbeit und so entwickelt hat. Also der kennt sich damit echt aus. Und das gibt's, glaube ich, wenig, dass Rapper auch sich so viel mit Technik, Samples, Takt, Tonart, allem drum und dran auskennen. Und das so ein bisschen dementsprechend sich in ihrem ich glaube, auf einem selber produzierten Beat bewegst du dich anders als auf einen, der für dich gebaut wurde. Oder du rappst anders, wenn du Musik nicht nur fühlst, sondern auch verstehst. Es kann manchmal vielleicht auch nachteilig sein, aber bei ihm hat es bei dem Album jetzt auf jeden Fall geholfen. Das Einzige, was mich an dem Album manchmal ein bisschen stört, das ist aber was generell ein Problem ist, was Crow hat, oder nicht was, wobei doch, er hat das, aber ist halt folgendes, zum Beispiel dieser Computerful-Song, so in dem Song geht es ja um Tinder und er beschreibt da eben, wie er mit einer schreibt und die so ein bisschen flirten eben. Also ich muss sagen, es ist schon ein geiler Kunstgriff, dieses to the left, das ist ja so eine Club-Phrase, und wie das quasi dann auf das Tinder-Prinzip übertragen wird, das finde ich schon witzig. Was ich aber nicht witzig finde, ist dann eben, dass in dem Moment, in dem die Frau, mit der er da schreibt, quasi auf sein Angebot eingeht, nämlich jetzt sich noch mit ihm zu verabreden, um Sex zu haben, dass sie dann zu einer Schlampe wird. Das ist, das finde ich einfach nicht cool, weil dem ist einfach de facto nicht so. Wenn sie da Bock drauf hat, dann hat die da Bock drauf, hat das selber entschieden und das wertet sie in keinster Weise in ihrem Dasein als Mensch ab. Und klar, das kann man mir jetzt auch vorwerfen, dass ich das, wenn wir über die 187 Straßenbande reden, dass ich das da nicht so anprangere. Ich weiß, das ist was ich selber mit mir noch nicht so richtig ausbaldowert habe, aber das nervt mich halt so ein bisschen, dass da so ein sleeky Sexismus sich so hin und wieder durch dieses Album zieht oder auch durch ältere Songs schon.
Das natürlich, das ist so ein seltsamer Machismo, der einfach, ja. den man so eigentlich nicht wirklich erwarten würde, von einem Typen, der nicht jahrelang in krasser Armut und ähnlichem Scheiß gelebt hat, wie es zum Beispiel die 187er Jungs durchgemacht haben.
Bei denen entschuldigt bei denen ja auch nicht.
Entschuldigen tut das nix, aber man kann zumindest eher nachvollziehen, woher es kommt. Wenn einer aus dem Umland daherkommt und in so ein seltsames Frauenbild dann aufzieht, dann finde ich das auf eine Art und Weise seltsam kindisch, revisionistisch fast schon, dafür, dass wir irgendwie 2017 vor allem auch in dem Umfeld, in dem die Leute aufgewachsen sind, in diesem schwäbischen Honigtopf, in dem es eigentlich wirklich den meisten relativ gut ging, und wo eine gewisse Aufgeklärtheit auch durchaus der Standard ist, wo man dann halt immer noch dieses dumme Bild dann durchziehen kann. Genau diese Stelle, die du gerade zitiert hast, die ist mir auch so aufgestoßen. Ja. Deswegen so, okay, bei all dieser progressiven Haltung, Geisteshaltung, die dieses Album durchzieht, wie so viel auch wirklich in offenen Geistes geil zitiert wird an coolen Künstlern, die gerade da sind, zum Beispiel diese eine Zeile in Fucking Great, wo er ganz offensichtlich hier Anderson Park aus dem Catranada-Song aus Glowed Up zitiert. Ne, das ist total geil. Da denke ich, oh wow, wie viel steckt da drin? Und dann kommt halt so ein Ding, wo ich mir denke, ja okay, also im Geist bist du dann doch wahrscheinlich nicht so weit, wie du musikalisch bist. Aber Da gebe ich dir voll recht, da braucht dich keiner anstieren dafür. Das ist halt einfach nur ein Statement dafür für Gleichberechtigung. Wenn eine Frau ficken will, dann will sie ficken. Wenn ein Typ das will, dann auch. Aber dann sind beide halt entweder so drauf und man akzeptiert das, oder man ist einfach ein Spasti, um es mal so zu sagen. Jo. Also ich find's echt nervig, so ein Ding. Aber das ist auch einer der wenigen Punkte, die mir sauer aufgestoßen sind auf der Platte.
Und wie gesagt, ich habe mich selber gerade unterbrochen, als ich über Slow Down geredet habe. Das ist wirklich schon echt beachtlich. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Generell echt ein gutes Album. Also ich finde, der hat sich schön weiterentwickelt, um das mal so phrasenlahm zu beschreiben.
Ja, manchmal kann man es nicht anders beschreiben, wenn es so ist. Es ist, dass Leute keinen Bock auf ihn hatten, konnte ich da verstehen, weil er einfach nicht gezeigt hat, was er alles kann. Also schon allein die Tatsache, dass er halt damals Easy da so aus dem Boden rausgestampft hat, da war einfach das Verlangen da, mehr zu erfahren über diesen Typen, der es schafft, so ein geiles, catchy Ding so stilvoll zu verpacken. Und dann kamen die ganzen anderen Sachen, da kam dann so ein Du, diese ganzen Crowdpleaser, dieses ganze Gedöns, wo du dann halt, als Einstiegsdrogen für 13-jährige Mädchen in den Hip-Hop dienen. Ist ja okay, es hat alles seine Legitimation, aber kann man nicht verlangen, dass es alle geil finden. Mhm. Und der Typ konnte einfach viel mehr. Er ist so ein hervorragender Allround-Musiker und so ein Verlangen nach Qualität, so ein Qualitätsnachweis, das ist immer auch so ein bisschen arrogant. Aber wenn man weiß, der Kerl kann mehr, ist es schön, wenn er es zeigt und jedes Feature sitzt. Und es ist so eine schöne, verwinkelte Jam-Platte in vielen Städten.
Ja, voll. Also die repräsentiert so ein bisschen oder spiegelt das wieder, was ich auch so mitbekommen habe, als ich da war. Der sitzt da halt an seinem Rechner, oder was heißt an seinem Rechner, der hat ja schon echt ein großes Studio mit vielem Krams und sitzt da und tüftelt da so rum, probiert mal dies aus, probiert mal das aus, dann fährt er vielleicht mal wieder 2 Wochen in Urlaub oder hast du nicht gesehen und dann kommt er aber wieder zurück und macht da weiter dran rum und hat sich einfach auch jetzt einen Status erarbeitet, von dem aus er das machen kann.
Ja.
Und da wird es dann, finde ich, immer interessant, wenn Leute auf nichts mehr angewiesen sind.
Schön auch, ich finde das schön, dass diese Erwartungshaltung jetzt, also zumindest aus meiner Sicht, erfüllt worden ist. Und viele hatten sie ja. Es war lustig, irgendwie in der Woche, in der die Platte rausgekommen ist, auch noch kurz Casper im Interview, wir hatten für 1Live Plan B Casper im Interview da und danach kurz nochmal getroffen. Und der auch meinte, boah, also heute ab 0 Uhr Nacht will ich die neue Crow-Platte hören. Mhm. Weil Baum und Unendlichkeit, das klang ja schon total krass für ihn. Und so, wow, okay, was passiert hier? Hier ist wirklich was Spannendes am Passieren. Und es ist passiert. Das, was Baum angekündigt hat, der Track, der sowieso schon mein Hirn zum Bersten gebracht hat, weil ich nicht wusste, was passiert da plötzlich bei Crow. Mhm. Ich war sehr gespannt und ich bin äußerst überrascht positiv, als ob er mich überraschen müsste. Aber ich freue mich einfach. Ich freue mich, dass da so ein Typ so aus sich rausgeht, künstlerisch.
Mhm. Ja. Strich drunter.
Bom.
wir haben ja gerade schon über Ace-T gesprochen, vielleicht erzähle ich kurz noch was zu Tea-Time-EP, die ja am selben Tag rausgekommen ist. Die fand ich auch ganz geil, muss ich sagen. Also vor allen Dingen so der erste Song, Bounce auf dem Beat, der hat so ein geiles Nordisch by Nature-Feel. Dann Hamburg City Life, aber eher so Richtung weit weg von Deichkind, aber dann gemischt mit Aaliyah und Timbaland Vibes. Jumper bricht dann so ein bisschen raus mit so einem Footwork-Sound. Und es ist irgendwie schön, weil Bist Du Down hat das schon gezeigt. Die hat, klar, ich meine, die Welt hat so getan, als wenn das jetzt irgendeine Riesenoffenbarung wäre. Das war natürlich nicht der Fall. Aber AST hat auf jeden Fall ein gutes Gespür für Beats und auch für ein Vibe. Und transportiert damit so ein Gefühl aus Amerika nach Deutschland, was hierzulande jetzt auch schon ein paar Leute ganz gut adaptiert haben, nämlich dieses, dass es ein bisschen egal ist, was genau gesagt wird, sondern eher, wie man es sagt. Ja. An der Stelle muss ich sagen, ein bisschen weniger Quam-I hätte, glaube ich, der EP ganz gut getan, weil der, je länger man dem zuhört, dann doch manchmal an Trooper the Dawn erinnert, so von der Intonierung. Gibt übrigens einen sehr guten Reim auf Trooper the Dawn von einem Rapper namens SD. Der hat mal gerappt, ich steck Trooper the Dawn in einen Umzugskarton. Das fand ich immer sehr witzig. Als Bonus gibt es noch ein Bist Du Down Remix von Ticklish aus dem Live From Earth Umfeld. Und an der Stelle möchte ich ganz unbedingt dringend nochmal auf dessen Footwork EP zu sprechen kommen, beziehungsweise die kurz an dieser Stelle empfehlen. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten, nice EP. Ich bin gespannt, wie das Album wird. Ich finde halt, also die Leute, weil viele mosern halt auch rum, machen sich jetzt über diese H&M-Kampagne lustig und so weiter und so fort. Shut the fuck up. Zieht mal diese Hater-Brille aus und diese Hype-Brille oder diese Hype-Sicht auf diese Frau. Ist einfach eine gute Rapperin, die weiß, einen Vibe, eine coole Stimmung zu kreieren und dabei so genau das Gegenteil von verkopft zu wirken. Das finde ich ist selten und unterstützenswert. Mir gefällt es gut.
Ich muss die EP noch hören. Ich bin sehr gespannt. Das sollte was Schönes werden. Ich fand ja, Bist Du Down auch schon ein richtig gelungenes Ding. Bin ich jetzt gespannt drauf. Diese Nummer, weil wir es vorhin noch angesprochen hatten mit Crow, das war so schön, wie er das erzählt hat, wie die dann zusammen saßen mehrere Tage lang und sich da irgendwie gar nicht kannten und dann zusammen GTA gespielt haben, zusammen gefreestylt haben, irgendwie diese Serie, von der sie irgendwie reden, Chewing Gum zusammen angeguckt haben. Das hängt mir immer noch so ein bisschen nach, weil der Track dann doch irgendwie so dermaßen nach einer wirklich langen, ausgiebigen Nummer letztendlich klang, die sie dann zusammengeschoben haben, so wie der Eindruck dann letztendlich irgendwie so entsteht oder wie dann diese Vertrautheit irgendwie zustande kommt, wenn man 2-3 Tage aufeinander hängt und dann einen Song zusammen aufnimmt. Wie krass. Und das ist, spricht ja wie, auch hart dann halt für ihre Musikalität. Also ist eine interessante Frau. Diese Nummer mit H&M gleich, okay, da waren halt clevere Leute dann im Hintergrund da, die gesagt haben, okay, die Chance, dass du groß rauskommst, ist zwar relativ hoch, aber zur Sicherheit ist das gar nicht schlecht, wenn du hier schon mal hier den Gig mitmachst. Ja, mei, kann man machen. Crow hat auch mal Werbung für McDonald's gemacht. Was willst du tun? AST, Crow, es sind einige gitarrische Nummern diesen Monat auch rausgekommen. Vielleicht wollen wir die neue Foo Fighters jetzt einfach schon mal aus dem Weg räumen.
Mach das mal, ich kann da nichts zu sagen.
Das macht nichts. Es ist die dicke Eierplatte der Woche. Und diese Platte wird bestimmt durch zwei Gedanken. Musikalisch, Dave Grohl hat das im Interview beschrieben, sie wollten so ein bisschen dieses Beach Boys Feeling, klassische Rockharmonien, die etabliert haben, kombinieren mit ihrem eigenen Sound. Und textlich ist das eine Auseinandersetzung mit dem Amerika von jetzt. Wen wundert's? Als Dave Grohl als offensichtlich liberaler Mensch in den USA. Zum Beispiel die erste Single Run, die hat die Frage aufgestellt, wie man dem Wahnsinn gerade entfliehen kann. Sehr offensichtlich Run. Okay. Die Nummer mit den klassischen Musikläufen, mit diesen klassischen Melodieläufen, okay, das merkt man der Platte an. Wenige Songs sind wirklich so straighte, geradeaus Knüppler, wie man sie zum Beispiel vor 6 Jahren mittlerweile schon auf der Platte Wasting Light gehört hat. Da haben sie auch analog aufgenommen mit Band und klangen super rough und das war wie so ein Aufatmen. Okay, die Foo Fighters können nochmal so richtig krass. Das gibt es jetzt weniger. Das ist schon krass ausproduziert, fetter Sound, Breitband. Wenige Songs sind so straighte Knüppler, die gibt es. La-di-da zum Beispiel. Da haben sie selbst dort nochmal irgend so klassisch melodische Schlenker eingebaut, die einfach krass nach 60er klingen an Stellen und dann brettert's halt wieder los. Theoretisch klingt das neu, es ist es natürlich nicht. Seit Anbeginn der Foo Fighters spielt Dave Grohl mit so klassischen Rockthemen. Er schleift sie dann so durch eine Batterie von Zerren durch, aber seit 1995, seit der selbstbetitelten ersten Platte der Foo Fighters, gab es immer wieder Referenzen auf 60er, auf seine persönlichen Vorlieben, alte Bands, Beach Boys, Beatles. Nun gibt es eben von diesen Ideen auf Concrete and Gold extra viele diesmal. Ironisch ist es dann halt nur, wenn ausgerechnet der eine modernere Rocksong der Platte, der ohne große alte Referenzen auskommt, nämlich The Line, vorletzter Song, einer der stärksten des Albums ist und einer mit dem größten Wiedererkennungspotenzial, weil der einfach schön straight ist und wenig quasi Schlenker im Song passieren. Da sind ein paar Songs, die beginnen total ruhig, plötzlich brechen die aus. Es sind so, als wären 3-4 Songs in einem, aber ohne große Linie. Also sie halten es selber für die beste Foo Fighters-Platte. Ich finde, man sollte Bands häufiger davor schützen, neue beste Platten ever auszurufen, gerade die Foo Fighters. Die ersten Platten waren durchgängig stark und Wasting Light vor 6 Jahren, die hatte so eine analoge Arschlochigkeit. Die war straighter, die war besser, die war bissiger. Die können überraschen mit einigen Songs auf Concrete and Gold. Schöne alte Ideen, die sie mit einbringt. Manchmal klingt es dann halt, oder was heißt manchmal, es klingt dann halt doch häufiger etwas bemüht. Trotzdem ein solides Foo Fighters Album, Concrete and Gold. Wie gesagt, The Line dringend anhören. Run ist einer der stärksten Songs. Damit kommt man schon sehr gut aus als Foo Fighters Fan.
Ja, das klingt doch gut. Ich bin keiner, also kannst du mir auch egal.
Durchaus. Du bist aber Fan von Anna of the North.
Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, nein, bin ich immer noch.
Enter die neue Platte Lovers. Uiuiui.
Ja, also, ich habe die irgendwann mal entdeckt. Ich glaube, bei meinem Lieblingsblog, namentlich Gorilla vs. Bear. Und habe die dann irgendwann mal interviewt für Noisy vor langer, langer Zeit. Damals hat die noch in Norwegen gewohnt, zusammen mit, ich habe leider vergessen, wie der Typ heißt. Kotaro, hilfst du mir aus?
Brady.
Ja, genau.
Ja.
Der kommt ursprünglich woher? Hilfst du mir bitte aus?
Brady kommt aus Neuseeland.
Genau.
Aber getroffen haben sie sich in Melbourne.
Ja, so war das. Und da ich das eh immer alles durcheinander schmeiße, habe ich da jetzt auch immer noch keinen, kann ich jetzt immer noch nicht genau zuordnen. Mittlerweile wohnt sie aber ja auch dort, nicht wahr? In Neuseeland.
Also die Geschichte ist, also um es mal kurz aufzufassen. Aber
vielleicht willst du einfach anfangen, über diese Platte zu reden, dann steige ich später noch ein.
Nee, das ist alles okay, weil es ist auch verwirrend. Sie hatte einen Freund, sie hat gearbeitet irgendwo in Norwegen, kam aus so einem kleinen Kaff, wo der Wikipedia-Artikel schon verrät, das größte Ereignis in diesem Kaff, wo sie herkommt, ist die riesen Mall, die dort steht. Dann ist sie halt nach Oslo. Sie hatte einen Freund und durch irgendwelche Verquickungen ist sie halt in Melbourne gelandet, weil sie ihr Leben nochmal quasi neu beginnen wollte, wenn man so will. Hat da diesen Typ kennengelernt, der auch Musik gemacht hat, Brady. Und sind die zusammen? Ich glaube, sie sind zusammen.
Ich glaube, sie sind zusammen jetzt.
Also jedenfalls ist sie zurück nach Norwegen und er hat sich innerhalb weniger Tage dafür entschieden, ja, ich mache mit, ich komme mit, ich ziehe an das andere Ende der Welt. Also sie ist nach Australien, ist wieder zurück und er ist mitgekommen. Ein ziemliches Hinterher einfach für zwei Leute. Und er hat lustigerweise den Song Oslo selber geschrieben. Also von ihm kamen auch die Lyrics. Das fand ich so schön. Oslo, einer der ersten Hits von Anna of the North, bevor sie überhaupt das erste Album rausgebracht haben. Der Song, der für ihn, wo er sich vorgestellt hat, wie es ist, in Oslo zu sein. Wie es dort ist zu leben, was das Gefühl ist. Und es hat auch noch sehr, sehr damit übereinstimmt, wie es eigentlich ist. Ich war in Oslo Anfang des Jahres und diese Musik zu hören von Anna of the North, wenn du in dieser Stadt bist, die auf eine Art und Weise putzig ist, gleichzeitig kühl, gleichzeitig kreativ und immer mit so einem vielleicht auch imaginären Nebel quasi unterwandert, der auch die Musik dann quasi so ausfüllt, das passt schon exakt drauf. Deswegen eigentlich ein Perfect Match, die beiden, dass sie jetzt halt in Oslo gelandet sind.
Total. War auch damals, es ist wirklich, ne, ich habe ja immer so eine komische Sehnsucht nach skandinavischen Ländern, obwohl ich noch nie da gewesen bin, aber allein auch schon, wie das Interview stattgefunden hat oder wie es vonstatten gegangen ist, war schon wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass da irgendwas Besonderes ist und ich da mal hin muss, weil die beiden haben mich dann, also wir haben geskypt, aber nicht von Studio aus oder so, sondern die beiden waren zusammen in einem Café und dann im Laufe des Interviews, also die haben, glaube ich, über ein iPad mit mir geskypt, jeder hatte einen Kopfhörernöppel drin. Und dann sind die im Laufe des Interviews auch aus dem Café raus auf die Straße. Es hat angefangen zu schneien. Die saßen vor dem Café und wir haben von da aus dann weitergescannt. Das muss ich mal reinziehen. So ein Interview habe ich noch nicht mal im echten Leben geführt. Und bei denen lief es über Skype mit mir. Das war ganz schön.
Ja, die sind irgendwie auf eine seltsame Art und Weise sehr entspannt.
Ne? Ach also, ja, total süß. Ja, und das macht es mir auch so schwer, das Album jetzt kacke zu finden, weil ich finde es ja noch nicht mal kacke. Also folgendermaßen. Sway, also Oslo, super, Sway und dann auch zum Beispiel Underwan, das war ja der Song, der quasi mit Sway zusammen rausgekommen ist, die waren irgendwie kantiger. Also zum, insbesondere Underwan zum Beispiel, das hat so geknistert, das war irgendwie ein bisschen dumpf, ätherischer, geheimnisvoller. Man hatte auch nicht immer jede Zeile verstanden, weil die so ein bisschen vernuschelt, verhuscht waren. Auch Baby oder The Dreamer waren nicht so glatt wie dieses Album jetzt. Ich finde das Album einen kleinen Tick zu unmutig. Also es ist so, auch alle Songs klingen mir zugleich. Ich hatte irgendwie mehr Diversität im Stile der Unterschiedlichkeit von den einzelnen Singles, die bis jetzt rausgekommen sind, mir erwartet. Ist halt nicht passiert leider, aber es war dann so, ich habe das Album gehört, das lief. Und es lief und auf einmal gucke ich auf mein Handy und merke, ich bin schon wieder beim zweiten Mal die erste Hälfte des Albums durch. Und das fand ich ein schlechtes Zeichen, weil die Songs so wenig irgendwie Widerhaken hatten, dass ich noch nicht mehr wusste, dass ich sie schon zum zweiten Mal höre. Das kann auch gut sein, weil ein Album einfach so, so schön runtergeht, durchläuft. Aber wenn es um also ich meine, gut, auf dem Album geht es viel um Liebe und auch darum, wie scheiße Liebe laufen kann und wie alleine man sein kann, wenn es mit der Liebe nicht läuft und so.
Ja.
Aber wenn man eher auf so leicht zugängliche Popmusik der alternativen Art steht, dann empfehle ich ganz klar Yumi Zuma, die auch im Oktober, Anfang Oktober jetzt wieder mit einem Album kommen. Ich habe beide ungefähr zur gleichen Zeit kennengelernt, auch wenn sie nicht genau gleich klingen, vergleiche ich die immer miteinander und das mag ich ein bisschen lieber, weil das ist ein bisschen spinnerter als das, was Anna of the North jetzt nicht mehr sind. Aber du siehst das anders, Kotaro, das weiß ich.
Hundertprozentig nicht. Hundertprozentig echt nicht, weil ich kann sehr gut nachvollziehen, warum, oder was heißt sehr gut, ich habe eine Vermutung, warum du es irgendwie seltsam findest. Weil es beginnt schon oll. Es klingt alt. Und so, ich finde das auf eine Art wunderschön, wie die Platte plötzlich beginnt, als würde eine junge Band eine 80er Popplatte covern, als hätten sie sich Fleetwood Mac und Dreams irgendwie als Vorbild genommen und wollten den Stil irgendwie kopieren. Da hat das automatisch bei mir so 80er Filmreflexe aktiviert. Da so Filmszenen sind mir im Kopf vorbeigeschwirrt, Breakfast Club, Stand By Me, so Sachen, die normalerweise so eine Elektroband wie Future Cop bei mir getriggert hat. Das hat dieses ruhige, sehr sanfte Retro-Sound-Synthi-Geflecht irgendwie von Anna of the North in mir aktiviert. Oder halt, wozu einen diese 80er-Hysterie in den letzten Jahren halt hinkonditioniert hat. Also, das fand ich schon eigentlich ganz schön, da der Nachteil daran, und das sehe ich darin als Negatives, es plätschert recht schnell dahin, also es gleicht sich eigentlich mit dir. Die Platte entwickelt wenig Zug, da wechselt kaum Tempo, die Stimmung, die bleibt so down, so eine hörbare Daunendecke, in die man irgendwie so eingenebelt wird. Aber irgendwie.
In eine Daunendecke eingenebelt werden, das möchte ich auch mal noch erleben. Das kommt jetzt auf meine Bucketlist.
Ja, siehst du mal, mit mir entdeckst du Welten, Alter. Ganz neue Welten. Aber das, was du mit diesem Durchhöreffekt hattest, es drängt sich kein Song so wirklich auf. Also am ehesten fand ich persönlich der Song Always, der hat diese ganz zentrale Textstelle, die Anna auch ständig wiederholt, ne? I'm tired of being in love. Und das trifft sich wundervoll mit diesem traurigen Elektro-Steh-Blues, der den Song dann begleitet. Und ganz am Ende dann, ist so, am Ende dann Fire noch, kommt dann, es ist aber recht spät, ist man albumlang eingekuschelt worden und am Ende kommt so ein Song, der halt so eine potenzielle Single ist, so ein Radio-Hint. Ja. Also die können schon Zug entwickeln, man kennt das durch ihre alten Singles. Es ist halt eine Samstagmorgen-Kuschelsex-Synthie-Pop-Platte geworden. Auf der anderen Seite sind es halt Anna of the North, das sind keine Churches. Ich erwarte von denen nicht, dass die mich soghaft irgendwie in andere Sphären begleiten. Ich erwarte von denen schon eher so einen leichten Hauch von Musik nebenbei. viel mehr erwarte ich von denen wirklich nicht.
Ja, ist auch wieder recht. Ich, leise, still und heimlich feiere ich ja immer noch am meisten den Chainsmokers Remix. Da hätte ich mir sowas mehr gewünscht. Ich weiß es nicht.
Us zum Beispiel, die Single, die klang ja auch schon sehr nach dem Stil.
Ja, ja, ja. Hm? Ich hab's, also, ja.
Lustig, du hast mir doch letztens diesen einen, Podcast aus den USA weitergeleitet, wo sie auch
Switched
über Popmusik reden. Switched on Pop.
Ja.
Und da nennen sie diesen Stil, den die Chainsmokers fahren, dieser Übergang von EDM, der in den Pop reingefunden hat, Pop Drop. Also natürlich abgeleitet vom Drop, der im EDM so allgegenwärtig das große Element war. Und Musik, die quasi, Popmusik, die ähnlich aufgebaut ist, auf eine Melodielinie, die irgendwann im Song kommt. Dim, 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 ist genauso gewesen bei Us von Anna of the North. Also sie waren auch eine Band, die das so mitgetragen haben in den letzten Jahren.
Apropos EDM, ganz kurz an dieser Stelle nur. Odessa haben auch ein neues Album, ne? A Moment Apart.
Ja,
hast du das gehört?
Nein, noch nicht gehört. Nee, leider nicht.
Musst du auch nicht hören. Das ist wirklich einfach nur Hintergrundgedudel für Vlogs übers Schuhe auspacken und Freunde pranken.
Schwierig.
Oder auch Soundtrack für so GoPro After Vacation Movies, ja. Also nichts, womit wir auch nur im Ansatz Berührungspunkte hätten.
Wir spielen halt bei 1Live Plan B Higher Ground von der Platte. Das ist dieser Song, wo sie mit einer anderen Sängerin zusammengearbeitet haben. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Das ist halt auch eine sehr poppige Nummer. Deswegen hatte ich wenig Erwartungen an diese Odessa-Nummer. Ich feiere halt immer noch den einen Remix, der bei Indie-Partys in den letzten Jahren immer gut gelaufen ist. Dessen Name mir jetzt nicht anfällt, schändlicherweise.
Ja, aber mir gefällt das nicht mehr. Ich habe früher solche Musik auch gerne gehört, aber dadurch, dass die so flächendeckend, gestern wirklich nur durch Zufall, ich schwöre es auf alles, kurz Kiss Bang Love oder wie das da heißt gesehen und diese Art von Musik ist ja wirklich überall. Also jeder kurze Einspieler im Fernsehen, jedes YouTube-Video ist voll mit so einer Musik und das nimmt dem auch den Charme sozusagen, dass man so ein bisschen was Tranziges nimmt, mit einer schönen Singstimme versieht. Es ist einfach alles nur noch ein und dieselbe Scheiße. Das geht mir einfach auf den Sack. So.
Das ist wahr. Darf ich dir zur Erheiterung ein Bild schicken von Anna of the North und mir aus Oslo?
Ich glaube, du hast es mir schon mal geschickt.
Habe ich dir schon?
Probier nochmal, ob
weil die,
ich
weil die sind voll süß. Werde. Weißt du, die gucken halt voll süß und voll putzig dabei. Die sind halt auch irgendwie wie so, die sind halt wie so Puppies irgendwie. Eher so ein dicker Brummelbär, der halt immer am so rumgrunzen ist, wenn er lacht.
Mhm.
Und sie so.
Das fand ich cool. Schön. Ja, doch, ich kenne das Bild leider schon. Was heißt leider? Also ich fühle trotzdem gute Laune jetzt, Kotaro.
Siehst du? Genau das wollte ich. Ich will Menschen Freude schenken.
Ja. Deswegen machen wir auch diesen Podcast hier. Kotaro, was hat dir denn diese Woche noch Freude geschenkt? Oder die letzten beiden musikalisch gesehen?
Boah, diverse Sachen. Eine Sache, die mich ein bisschen verstört hat, war was, worauf du mich gebracht hast. Das besprechen wir gleich von Corbin, die Platte Mourn.
Mhm.
Ich fand, um mal zurückzukommen zu diesem Ding mit den alten Helden, da haben wir ja die Foo Fighters, also ich bin ein riesen Foo Fighters-Fan gewesen, ab 2000, 2001 herum, alles aufgesogen, tolle Platten, unfassbare Songs, Everlong, die erste Platte, das haben wir schon abgehandelt. Wenn wir mit in die 2000er reingehen, machen wir es mal doch mal ein bisschen chronologisch. Hot Water Music haben ein neues Album draußen. Light It Up heißt es. Und es kommt einem vor, als hättest du den alten Karren nochmal neu lackiert, aber der Rost drunter blättert halt noch. Und genau so klingt einer der beiden Sänger, nämlich Chuck Reagan, 2017. Der hat sich die Stimme dermaßen faserig gesungen. Auf seinen Stimmbändern wächst ein Urwald. Das klingt so rau, das klingt so krass. Und er schafft es trotzdem, immer noch Melodien da herauszupressen, die glorioser nicht sein können. Chuck Reagan gehört das glorios kaputteste Gesangsorgan im Punkrock. Das ist beeindruckend, aber auch ein bisschen beängstigend, weil man jedes Mal das Gefühl hat, ihm bricht gleich irgendwas im Kehlkopf. Das ist fast schon unangenehm. Weißt du, Hot Water Music sind sehr wichtig für mich. Das erste Album ist es jetzt, Light It Up, das Hot Water Music ganz alleine produziert haben. Dementsprechend rough klingt es auch hier und da, aber das wollten sie genau, diese Fallstricke, dass sie persönlich auch mal was falsch machen in der Hinsicht. Einfach ein eigenes Produkt da haben. Ein bisschen wie bei Crow, wenn man es will. Mhm. Sie waren halt, jeder hat das irgendwann in der eigenen Entwicklung, dass eine Band extrem wichtig für einen ist. Und das waren Hot Water Music für mich in dem Moment, in dem ich den Song Remedy gehört habe, in Stuttgart in einem Skate-Shop, dessen Name mir leider entfallen ist, es war super wichtig, aber es ist halt auch schon wieder das mein halbes Leben her. Und da habe ich Remedy gehört, I need a remedy of diesel and dust. Und dann war einfach in meinem Kopf so ein Switch drüber, ja genau, das finde ich geil, genau das will ich. Das war wie nochmal neu geboren werden, so ein musikalischer Moment, wo dich Musik einfach aus den Latschen haut. Ich bin super dankbar dafür, auf welchen Weg mich diese Mucke geführt hat. Ohne Hot Water Music hätte ich einen Haufen andere Sachen nicht entdeckt. Es ist nur halt so, wenige Punkbands schaffen es irgendwie nach all den Jahren frisch zu klingen, ohne sich grundlegend zu wiederholen oder halt Sachen so wieder zu coinen, dass sie nicht altbacken klingen. Lustigerweise hat das bei Blink-182 letztes Jahr geklappt, bei der Platte California, fand ich. Hot Water Music, da hat es fast geklappt. Also sie klingen ihrer selbst noch würdig, also sie können immer noch geiles Zeug machen, aber sie hatten schlecht bessere Songs auf Dauer damals, auf Plattenlänge. Auf der Platte sind halt viele Songs, auf die hättest du auch gut verzichten können, einfach, weil es einfach einem nichts gibt. Ein schöner Neuerbrecher zum Beispiel ist Overload, es gibt auf der Platte immer den einen Song, den der andere Sänger Chris Wallert dann raushaut. Das ist dieser typische Happy Straighter auf Small Chris Wallert Song. Das ist Overload, den gibt es auf der Platte auch. Und das ist schön, dass man halt so wiedererkennbare Nummern hat bei der Band, auf die man sich freuen kann, weil sie jedes Mal aufs Neue frisch sind. Und dann ist halt eine Menge Ausschussware mit dabei. Also es war mal eine entscheidende Band für mich. Schön, dass es sie noch gibt. Ist halt für den Die Hard Fan ist es sicherlich noch schön. Aber ja, irgendwann hat jede Band so ihre große, okay, ich kann Leute noch überraschen Phase hinter sich. Und das ist bei Hot Water Music jetzt halt leider so. Immer noch eine Riesenband. Genau das, nicht ein ähnliches Gefühl, aber ich vermute mal, ich weiß nicht, hast du die Death From Above gehört? Outrageous Now?
Ja, fand ich ziemlich langweilig.
Kann man nichts grundlegend gegen sagen, wenn das dich nicht an der Stelle trifft?
Nee, überhaupt nicht, aber du kannst dich gerne eines Besseren belehren.
Das ist halt so ein bisschen, das Ding ist diese krawallige Poppigkeit von Death From Above 1979, wie sie erst hießen, weil sie mit der Plattenfirma Death From Above einen Rechtsstreit hatten und sich dann halt die Nummer da hinten noch ranklatschen mussten.
Ah, guck mal, das wusste ich gar nicht.
Sie haben also mit dem Plattenlabel nichts zu tun. Death From Above 1979 bedeuten eigentlich immer Schellensalat. Also sie sind ein Duo. Sebastian Tellier spielt Schlagzeug und singt. Jesse Keller, der Killer, der
Was?
Spielt Bass.
Das wusste ich überhaupt nicht, dass Sebastian Tellier da Schlagzeug spielt.
Ja, ja.
Da habe ich was gelernt.
Ist ja unglaublich. Oder Moment, vielleicht habe ich das mit dem anderen Sebastian jetzt verwechselt, bevor ich jetzt irgendeine Scheiße erzähle.
Das kann gut sein.
Na, ich habe dir Scheiße erzählt, pass auf. Ich habe Sebastian Tellier gesagt, ich habe Sebastian Granger gemeint. Die haben halt einen ähnlich aussehenden Namen. Ich habe die gerade voll verwechselt. Oh Gott. Aber ich glaube, das ist mir schon mal passiert. Nein, es ist natürlich nicht Sebastian Tellier, meine Güte. Aber sie kommen, glaube ich, aber auch aus Kanada, wenn ich das jetzt zumindest richtig habe. Ja, sie kommen aus Toronto, Kanada. Also die Ähnlichkeit ist da. Das war der Link in meinem Kopf. Oh Gott, bin ich froh, dass wir das noch aufgeklärt haben. Jedenfalls sind sie zu zweit und ihre Spezialität ist eben Krawall zu machen, gleichzeitig einen gewissen poppigen Sex-Appeal zu haben und der hat sie Mitte der 2000er eben zu einem krassen Hype gemacht. Der Ruhm, der begründet sich auf der ersten Platte You're a Woman, I'm a Machine und das war so ein, das klingt alles sehr kitschig, aber es war so ein Wirbelsturm, ne? Es war Bass, Schlagzeug, krasse Effekte, den Bass durch fiese Zerren und Loops gejagt, sodass halt wirklich man das Gefühl hatte, was passiert hier eigentlich? Und plötzlich kommt eine Bassmelodie rein, super knarzig, super gemein, aber man kannte ja zwei Konstellationen im Rock schon, von den White Stripes, aber dass zwei Leute dermaßen catchy Krawall veranstalten konnten, das war 2005 dann doch eher wieder eine frische Nummer und krass anzuhören. Sie haben sich ein Jahr später gleich aufgelöst und Jesse Keeler, der hat dann Mastercraft aufgezogen. Mhm. Mastercraft, prolliger Elektropunk, hübschester Sorte. Und dann haben sie 2011 gesagt, oh ja, uns gibt's doch wieder. Das ist mittlerweile die zweite Platte nach dem Comeback. Den Platz von Death From Above im Rockzirkus haben mittlerweile so Royal Blood eigentlich eingenommen aus England. Auch ähnliche Konstellation, Bass und Schlagzeug. Die können auch diese große Rockoper aufziehen. Viel Effekte. Also das war krass. Wir hatten die in 1Live da, zur 1Live Session. Und die sind mit ihrer kompletten Backline angekommen. Zwei Leute, wohlgemerkt. Und das war bei uns im Vorraum, im Empfang, stand alles voll mit deren Flight Cases. Man konnte kaum durchlaufen. Für zwei Leute, wohlgemerkt. Ein extra Mischpult, um den Bass dermaßen fett überhaupt hinzukriegen. Dass es einfach klingt, als wären es fünf Leute, aber es sind nur zwei. Und das ist das Faszinierende bei Royal Blood gewesen. Ganz ähnlich funktionieren halt Death From Above 1979. Bloß sind Royal Blood halt eine Ecke klinischer. Bei Death From Above spielt immer noch eine gewisse Prise Wahnsinn eine Rolle. Die sind nicht so straight breitbeinig am Posen. Ich habe mir das aufgeschrieben, bei denen läuft noch so ein irrer Speichelfaden beim Zocken irgendwie aus dem Mundwinkel. Verstehst du, was ich meine? Dass da man irgendwie das Gefühl hat, okay, die sind irgendwie ein bisschen gaga gerade. Gerade beim Song Moonlight, die beschwören da wieder irgendwelche wilden Gestalten der Nacht zu Vollmond. Andere Tracks sind da sogar ein bisschen elektronischer. Da merkt man diese jahrelange Elektro-Erfahrung an von Keeler. Die hören sich dann an wie so eine Synthese aus Death From Above und Mastercraft. Zum Beispiel der zweite Song Freeze Me. Da merkt man schon heraus, was der andere die Jahre über gemacht hat. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man so eine gewisse Weiterentwicklung bei den beiden raushört. Eine gewisse Vielseitigkeit, die sich dann dadurch ergeben hat, dass beide in den letzten Jahren viele verschiedene Sachen ausprobiert haben und jetzt wieder zusammengefunden haben als Death From Above. Das freut mich persönlich. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn es einen nicht mehr catcht, weil der Punkt, an dem das ein Hype war, ist schon längst vorbei. An dem dann quasi die Einstiegshürde nicht mehr so hoch war, weil man viel ähnliches Zeug um diese neue Band herum hatte. Es klingt halt fies und es klingt aber trotzdem auf eine Art und Weise catchy. Outrage is now, Death From Above.
Ja. So, jetzt überlege ich gerade, womit wir hier weitermachen. Wenn wir eh gerade schon mal bei so Gitarrenkram sind, können wir kurz vielleicht über Mogwai reden. Every Country Sun. Zum Reinlegen habe ich mir als erstes notiert. Hat mir sehr gut gefallen. Also es ist ja so droniger Post-Rock, ja, wenn ich das mal mit meiner wenigen Ahnung, die ich von dieser Art von Musik habe, hier an dieser Stelle ausformulieren darf. Sprich eben sehr melancholische Synthi-Flächen und Bassläufe, über die dann so Gitarrenwände erst aufgebaut werden, dann wieder in sich zusammenfallen und aus ihren eigenen Ruinen wieder auferstehen. Ja. Fand ich echt ein gutes Album. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fast schon Musik zu einem Film, den es nicht gibt. Das habe ich mir deshalb notiert, weil Lunis an anderer Stelle ja behauptet hat, er hätte jetzt da irgendwie Musik zu so einem Film gemacht, den es nicht gibt. Lunis, Teil von TNGHT, so heißen die, ne?
TNGHT. Ich finde jetzt nur den Teenage Mutant Ninja Turtles. sorry, wenn ich jetzt mit meiner gesammelten Unkenntnis hier dein Argument zerstöre. Aber nein.
Nee, ist ja kein Argument, sondern ist einfach nur eine Tatsache. Ich verwurste jetzt hier gerade zwei Reviews auf einmal. Okay. genau, weil also Lunis, vielleicht kennt man den noch, seines Zeichens, der hat so sehr breitbeinige Checker-EDM-Musik gemacht, ja, und oder auch das, was man heutzutage so gern als Trap bezeichnet, so Harlem, Shake, Bauer, die Ecke, und hat dann aber zusammen mit Hudson Mohawk hat er doch
Higher Ground.
Genau, Higher Ground gemacht, und die beiden nennen sich zusammen eben TNGHT. Und der hat jetzt sein Debütalbum rausgebracht. Ich habe den das erste Mal, glaube ich, 2010 oder so in irgendeinem Blog entdeckt. Dann kam dieser Hype mit den beiden zusammen. Aus dem resultierte dann eben auch, dass er für ein paar Leute Beats gemacht hat aus der Rap-Ecke. Mit Kanye auch zusammengearbeitet und so weiter. Und naja, und jetzt ist eben dieses CCCLX rausgekommen. Und das ist eben quasi Musik oder ein Soundtrack zu einem Film, den es nicht gibt. Und Das ist ja immer so eine der ersten Sachen, die man, glaube ich, lernt. Man soll nicht über Musik das sagen, dass sie der Soundtrack zu dem und dem ist in einer Rezension. Und genau das hat er selber jetzt schon vorher gemacht. Und das ist mir einfach viel zu gewollt alles. Und das ist irgendwie auch, okay, also zu viel von diesen breiten Elektronika-Beats, die mit Rap verschnitten worden sind, hat jetzt noch rübergerettet. Er will so ein bisschen wie Arca klingen, glaube ich. Aber das geht halt voll nach hinten los. Nix. Ist gar nichts. Du meinst
ein bisschen mystischer, ein bisschen gefährlicher irgendwie.
Ja,
näher am Abgrund.
Als Quatsch.
Okay. Nein, es ist nicht kein Quatsch. Auf die Fresse geben und Maul.
Es ist nicht kein Quatsch, aber es ist einfach, also in mir löst das überhaupt nichts aus. Ganz im Gegensatz zu Mogwai.
Ja, Mogwai ist einer meiner Lieblingsbands. Und zumindest waren sie das auf mehrere Jahre hinweg, ab 2005, ab der Mr. Beast-Platte. Und sie haben, da muss ich erstmal viel aufholen, weil die Band gibt es ja seit Mitte der 90er und haben seitdem Platten rausgebracht und unfassbar schöne Musik gemacht. Musik von Mogwai war für mich immer gleichbedeutend mit, wie du schon sagst, kann man sich reinlegen, es war für mich gleichbedeutend mit Trost, mit so einer ruhigen Trauer, häufig genug, mit einer Art Euphorie, die sich daraus dann auch rausentwickeln kann. Und auch immer einer gewissen Weirdness dabei. Die waren nie bedeutungsschwanger dabei. Die haben es immer geschafft, das Ganze noch mal ein bisschen dadurch zu konterkarieren, indem sie den Songs dann saudumme Namen gegeben haben oder den Alben seltsame. Die erste Platte, Mogwai Young Team, Come on Die Young, Happy Songs for Happy People, The Hawk is Howling. Da ist immer so ein gewisser Schalk mit dabei. Die sind ja auch auf Art und, also in Interviews, zumindest der Gitarrist Stuart Brathwaite, ist ja so ein Schandmaul. Der hat so häufig gegen andere Künstler irgendeinen Scheiß in Interviews gesagt. Und dann machen sie wieder wunderschöne, wirklich diepe Musik. Das haben sie über Jahre hinweg gemacht. Was jetzt ein bisschen straighter klingt auf der Platte, auf Every Country Song. Es ist immer noch der Sound, den ich kenne, der Sound, der Trost spendet, aber nicht mehr so muckelig. Man tritt vom Sound her mehr so in so eine große, opulente Halle ein, als dass man sich irgendwie zurückzieht. Das kann man gut nachvollziehen, gerade an der Platte Mr. Beast. Das war so, ich glaube, auch einer der größten kommerziellen Erfolge der Band, wo auch viele Songs auch in Filmen verbraten worden sind. Lustig, dass du das mit den Filmen ansprichst. Es war Teil der Miami Vice-Verfilmung. Da wurden zwei Songs drin verbraten. Wir hatten das auch in der Videospielfolge, wo ich dann irgendwie vom Spiel Spec Ops The Line gesprochen habe, dass da einer der härteren Songs von Mr. Beast dann dort auch gebraucht worden ist. Ja. Sie haben Soundtracks gemacht, lustigerweise, zu Filmen und zu Dokus. Unter anderem die Doku über Zinedine Zidane. Das ist eine Doku, die einfach nur mehrere Kameras während eines Spiels von Zinedine Zidane auf ihn gerichtet haben und dann einfach nur untermalt war von ruhiger, sehr verschlafener oder ja, ruhiger, trauriger Instrumentalmusik von Mogwai. Und das hat eine unfassbare Atmosphäre geschaffen, diesen perfekten Fußballer bei seiner Arbeit zuzuschauen, wie da Arbeitsabläufe in ihm abgehen und wie man nachvollziehen kann, wie er dann irgendwie Entscheidungen trifft, wie der Wahnsinn und diese gleichzeitige Genialität sich dann quasi bahnbrechen während des Spiels und dann alles in so einer meditativen Stimmung, die dann Mogwai aufgezogen haben. Ich erzähle jetzt ich mache es ein bisschen kürzer. Sie haben nicht nur den Soundtrack gemacht, viele andere Sachen. Sie haben auch schon zusammengearbeitet mit Trent Reznor für Soundtracks, für weitere Dokumentationen und stehen eigentlich als eine der größten Vertreter für diese Art von meditativer Rockmusik, für Post-Rock, die versucht haben, die Grenzen von Rocksongs irgendwie aufzuweichen und eine gewisse Härte und Brachialität, diese Wall of Sound, auf eine gleiche Art und Weise immer noch sehr, sehr gefühlig und zärtlich klingen zu lassen, wenn das jetzt irgendwie seltsam klingt. Und dafür schätze ich Mogwai immer noch sehr. Wenn du auf Konzerte von denen gehst und einfach du dich eingekuschelt fühlst und von einem Moment in den anderen stürzt dann eine 20 Meter große Gitarrenwand auf dich ein und du fragst dich, was passiert hier eigentlich? Und bist für einen Moment total geschockt und glücklich zugleich. Genau das macht Mogwai mit einem. Und das funktioniert auf der neuen Platte auch wieder.
Tja. Dankeschön für diese kleine Einführung in das Oeuvre von Mogwai.
Sorry, wenn ich immer den riesen Dinger gleich darunter ziehe.
Ich muss mich eh mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Ich kenne ja Post-Rock-mäßig eigentlich nur Explosions in the Sky, God is an Astronaut und das war es eigentlich schon fast.
Oh mein Gott, ich werde dich so zuscheißen mit Instrumentalrock.
Ja.
Das glaubst du da gar nicht.
Da freue ich mich schon drauf. Musikalische Koprophilie.
Bisschen lass doch mal über Corbin reden.
Ja.
Corbin ist ein Tipp, den du mir vorhin gegeben hast. Hör das mal noch an.
Ja.
Ich habe es angehört und die erste Frage, die sich mir gestellt hat, was hat er für ein Problem?
Ich glaube,
was ist sein Problem?
Die Probleme, die alle Menschen zwischen Mitte 10, hätte ich beinahe gesagt, also in den Teenagerjahren und Mitte, Ende 20 haben. Also, oder viele. Eben sich unverstanden fühlen, nicht in der Welt zu Hause, Herz gebrochen, Ungerechtsbewusstsein.
Was wäre es das? Also ich hab noch irgendwas gefunden, dass die Platte einem losen Plot folgt. Hast du das auch gesehen?
Ja, das habe ich auch gelesen. Das, so krass bin ich da jetzt noch nicht hintergestiegen. Also vielleicht erstmal, bevor es losgeht.
Ja.
Corbin, besser bekannt als Spooky Black, der hatte mal so einen kleinen Blockhit mit dem Song DJ Khaled is my father. okay. Was sehr stark konterkarierte mit dem Video, was eher so auf Lo-Fi-Basis war, wo er eben durch einen verschneiten Wald läuft und überhaupt generell einfach eine sehr dürre Gestalt, blasse Gestalt ist. So. Mhm. Aber die Musik war krass. Das war halt so sehr ätherischer R&B, sag ich mal, mit einer schönen Stimme. Der hat damals eine EP gemacht, die hieß Leaving und hat dann auch mit Alan Kingdom, der auch so ein bisschen so ein Emo-R&B-Crooner ist, hat der eine Crew gehabt, Standard heißt dies, aber das zweite A mit einer 4 quasi ausgetauscht.
Ja.
Und hat sich dann umbenannt in Corbin oder Corbin, ich weiß das immer nicht so genau. Und dann hat er sich zusammengetan mit so einem Typen, der hieß Bobby Raps und die haben zusammen eine EP gemacht als Couch Potato und so weiter. Und dann kam erstmal eine Pause und keiner wusste so richtig, was mit dem los ist. Und dann im Frühjahr kam jetzt das erste Lebenszeichen wieder und im Zuge dieser Namensänderung, muss man sagen, hat diese ganze Musik auch noch etwas mehr Strahlkraft und überhaupt generell ein bisschen mehr Präsenz und Power bekommen. Das ist so ein bisschen, für mich wirkt er immer wie eine Mischung aus Morrissey, Drangsal und King Cruel. Die Stimme gurgelt da vor sich hin, die kippt manchmal so um, ist unglaublich viel Schmerz drin.
Ja.
Das macht ihn zum besten und ehrlich gesagt auch einzigen Goth-Crooner, den ich kenne. Er hat jetzt ein Album rausgebracht. Das Album heißt Morin, ne?
Mhm.
Und mir gefällt es sehr, sehr gut. Er singt eben auf Produktion von D33J. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Oder spricht man den Deej aus?
Vielleicht und DJ. Ich wette DJ. Die Antwort ist immer die einfachste.
Ja, vielleicht. Und Shlomo, den man ja auch kennt, seines Zeichens, als sehr guten Produzenten. Und die beiden haben da echt auch einen guten Job getan, indem die eben seine Traurigkeit vertont haben. Ja, aber also Ice Boy ist schon ein irre gutes, herzzerreißendes Intro. Man fühlt dem sein Alleinsein und seine Unzufriedenheit total an, Song für Song. Und aber du hast schon recht, also wie gesagt, ich bin noch nicht so durchgestiegen. Diesen Plot sehe ich nicht, aber dafür habe ich es auch noch zu wenig gehört. Aha. Dann gibt es diesen Revenge-Song, in dem es irgendwie darum geht, dass die, also wenn ich es richtig verstanden habe, so einen Pädophilen töten wollen oder er will das. Das finde ich jetzt auch erstmal nicht gut. Ich muss mir das noch ein paar Mal anhören, aber vom Grundgedanken, von der Stimmung, von dem, was er da aufgezogen hat, gefällt mir das sehr, sehr gut.
Ja, so ein bisschen wie Donnie Darko auf Keta. Also die Platte folgt so einem gewissen losen Plot. So ein Typ will seine Freundin davon überzeugen, mit ihm in einen Bunker in den Wald zu ziehen, weil die Welt drumherum immer beschissener wird. Er stirbt dann anscheinend bei einem Flugzeugunglück und sie dann schlussendlich auch, als sie wieder desillusioniert nach Hause gezogen ist. Was? Ich hab das gelesen. Okay, dann hören wir uns die Platte nochmal an.
So tief bin ich da noch gar nicht eingestiegen. Finde ich aber eigentlich geil. Würde ich sofort als Buch würde ich sofort lesen.
Total krass. Ja. Also ich denke auch für Menschen, die einen gewissen Roman namens Mork Hellung gelesen haben, ist das vielleicht auch eine Empfehlung, was die Stimmung angeht.
Wenn morgen Feedback auf das Buch bekommen, dass jemand das gelesen hat und jetzt paranoid ist. Ja, weiß ich nicht genau.
Was ist ja, durchaus. Der Sound, ne? Mhm. Schlomo hast du ja auch genannt, der hat Remix gemacht für Drake, für Flume, für Ryan Hemsworth, Gucci Mane.
Sehr und gute eigene Sachen aber auch, ne? Darf man nicht vergessen.
Ja. Also es ist eine krass dunkelherbstliche Platte. Musikalisch irgendwie direkt von irgendeiner Wave-Gothic-Treffen After Hour mitgenommen, vom Gefühl her. Ich fand, es ist eine Platte, die, es ist eine dieser Platten, die besser wird, je länger sie laufen. Je häufiger man sie hört und je mehr man drauf klarkommt, auf gerade auch Corbins Gesangsstil. Du hast ihn schon angesprochen, man muss es mögen und sonst verliert man sofort, weil der Typ halt klingt wie King K-Rool, King Karul mit doppeltem Beckenbodenbruch auf der Intensivstation und der krass am Heulen ist er gerade. Also, das ist echt harter Tobak. Aber ja. Interessant. Aber gleichzeitig halt interessant. Ja.
Apropos King Karul, ne, wir haben ja auch noch zwei Strategen hier im Podcast, im Tellergericht, die mit dem schon zusammengearbeitet haben und jetzt auch wieder mit ihm zusammengearbeitet haben.
Mhm.
Nämlich Mount Kimby.
Mount Kimby.
Die haben ein neues Album gemacht. Love What Survives heißt das Album. Ne?
Love What Survives oder Love What Remains?
Ja, ich war mir immer nicht sicher. Ich habe nämlich Love What Remains aufgeschrieben, aber es heißt Love What Survives, glaube ich.
Tut es am Ende des Tages das Gleiche. Tut es.
Ich mochte das letzte Album wahnsinnig gerne. Made to Stray, wahnsinnig guter Song. Auch viele andere gute Songs auf dem Album drauf. Die sind ja so ein bisschen aus dieser Post-Dubstep-Blase heraus entstanden. Haben aber eigentlich überhaupt kein Post-Dubstep gemacht, sondern einfach sehr frickelige, schrammelige Elektronika, die aber immer im Subtext so einen gewissen Soul, Melodiosität irgendwie haben mitschwingen lassen und so. Und jetzt ist dieses neue Album rausgekommen und ich finde es aber ehrlich gesagt nur so halb geil. Also es fängt irgendwie ganz gut an, wird dann aber super langweilig. Dann erlaubt es sich sogar unfertig zu tönen. Also man hat irgendwie das Gefühl, die haben so in der Mitte eine Handvoll Skizzen einfach reingeschmissen, weil sie keinen Bock mehr hatten oder dachten, die wären fertig, obwohl sie es noch nicht waren. Und da plätschert das alles so vor sich hin. Und ganz am Schluss kommt nochmal dieser heftige Song mit James Blake.
Ja.
Der einen dann irgendwie so ein bisschen versöhnlich stimmt, aber ich merke jetzt auch gerade mit dem Abstand, den ich die Platte gehört habe, so einfach geht's dann doch nicht. Ich find's nicht gut.
Okay. Ich fand sie sehr sperrig. Also ich kann nicht genug sagen dazu. Ich habe sie einmal jetzt hören können und dafür war es dann leider zu wenig. Aber was mir aufgefallen ist, dass diese Sperrigkeit, ja schon irgendwie auch in so einer seltsamen FX-Twinschen Tradition irgendwie steht, die Leute irgendwie aus so einer gewohnten Hörumgebung rauszuziehen. Du erwartest einen gewissen Takt und dann sagen die ja, fickt euch, das ist 7 1/4 Achtel und jetzt setzt halt einfach die 1 jetzt mittendrin ein. Und das hat mich schon ein paar Mal so rausgeworfen.
Mhm.
Und das finde ich spannend auf eine Art und Weise. Dann, wie du schon irgendwie King Karul nochmal irgendwie.
Ja, warum sagst du immer King Karul?
Weil es für mich einfacher auszuschwingen ist. Ich weiß auch nicht, King Cruel klingt für mich irgendwie dumm.
Aber das ist doch der Witz, dass er der cruele King, oder?
Vielleicht. Ich finde es irgendwie. In dem Moment, lass mich.
Sehr gut übrigens. Der hat auch als Arky Marshall hat er auch Musik gemacht, ne? Und der hat auch noch Musik gemacht als so. Ich habe leider den Namen gerade vergessen, den er da benutzt, aber er hat extrem gute Hip-Hop-Beats.
Mhm. Verstehe. Ja, auf jeden Fall hat er diese Stimme und das hat sehr gut korrespondiert, fand ich, mit eben dem Soundgewitter, was dann Mount Kimby drum gemacht haben.
Aber damit mir geht, ne, sag du.
Nee, du.
Mir geht auf den Sack, dass die jetzt auch so bandmäßig das versuchen. Das wird halt alles so grungig, krautig und das war, also, ja, aber andererseits, guck mal, jetzt wollte ich schon wieder ranten und merke.
Jetzt ist schon wieder 15.19 Uhr und die Sonne scheint und wir regen uns auf über Leute, die irgendwie Schlechtwettermusik machen.
Nee, hieß es sogar hier, hier braut sich was zusammen, Kotaro, hier braut sich was zusammen.
Hallo, Jan?
Ja, hörst du mich nicht mehr?
Jan Jansenstein, ach, okay. Ja, ich habe dich kurz nicht mehr gehört, aber es macht nichts. Ich habe sowas gesagt wie, ja, es ist 15 Uhr und die Sonne scheint und wir regen uns auf über Leute. Genau. Und dann warst du nicht mehr da. Achso. Okay, also deswegen wiederhole ich den Satz einfach nur, dann kann ich so hinschneiden. Es ist 15 Uhr, die Sonne scheint und wir regen uns auf über Leute, die so Schlechtwettermusik machen.
Ja, wobei hier draußen braut sich gerade was zusammen. Es müsste eigentlich passen. Ja, lass die Leute einfach machen. Ich höre einfach nochmal die alten Sachen.
Ja. Auch so ein Motto, was man bei LCD Sound System anbringen könnte, wäre: die neue Platte scheiße geworden. Ist sie nicht, aber man sollte darüber reden.
Ja, ich kann da gar nicht viel zu sagen, weil ich nämlich keine Ahnung von LCD Sound System habe, muss ich ehrlich gesagt auch gestehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dieser Band. Nix. Aber ich habe es jetzt angehört. Ich habe es jetzt angehört und ich fand es richtig gut.
Die ist dir vollkommen Dings geblieben, oder was?
Ja,
vollkommen fremd gewesen.
Sag mir mal so einen Song, den man kennen müsste.
Daft Punk is playing at my house.
Ach so, ja, gut, den kenne ich.
Well, Daft Punk is playing at my house. My house. Großartig.
Fand ich ganz gut. Aber hat mich jetzt nie dazu bewegt, irgendwie zu sagen, ich höre mir da mal noch mehr an.
Es ist diese seltsame Nerdigkeit, die mich angezogen hat bei LCD Sound System. Die haben die sind so eine Kultband, die es seit Anfang der 2000er gibt, die eben diesen Riesenhit hatten, Daft Punk is playing at my house, die sie so zementiert haben als die eine sehr coole New Yorker Avantgarde Indie-Elektro-Band. Und womit sie jahrelang wirklich schöne Alben rausgehauen haben. Sound of Silver war eine Riesenplatte, das selbstbetitelte Album. Da werden teilweise immer noch Songs 1:1 so in diesem Stil, wie er auch vorträgt, mitgesungen. Losing My Edge zum Beispiel. Der hat schon 2003 oder 2004 angefangen zu sagen, okay, ich werde alt. Ich werde alt und die Kids überholen mich. Und das ist so ein durchgängiges Thema bei der Band, was ich auch jetzt hier dieses Jahr wieder irgendwie stattfindet. Und ich muss mal hier, ich habe schon wieder in diesem Wust aus allem Möglichen hier meine Aufschriebe verloren. LCD Sound System hatten mal einen Song, You Wanted a Hit. Und der hat sich so aufgebaut, bis dann halt irgendwann James Murphy singt, You Wanted a Hit, but that's not what we do. Und das ist so ein bisschen das Motto, was sich auch irgendwie durch American Dream durchspinnt. Mehr Atmo, weniger Hits. Letztendlich sind die auch eine Band, die davon lebt, dass sie in den 80er Jahren in New York halt mal die Wave-Phase riesig groß waren, dass so Band wie Talking Heads das Selbstgespräch im Popsong mit etabliert haben. Und das macht James Murphy sehr intensiv. Wenn er zum Beispiel in der Single Tonight schreit, oh my god, I sound like my mom. Das sind so Monologe, die er führt, die sich auseinandersetzen mit seinem Älterwerden, mit der Popkultur. Es ist kulturkritisch, es ist sarkastisch und sie sind live halt eine der geilsten Bands, die es gibt. Ne? Dafür, dass sie diese Art elektronische Musik analog machen, sind die so schweinetight, sie machen so gute Laune. James Murphy hat live immer so Bock und sie sind zu siebt auf der Bühne und man merkt richtig deren Spielfreude an. Das macht immer wahnsinnig Laune, die live zu sehen. Die Musik ist halt auch wirklich dafür geschaffen, dass man live davor auf- und abspringt. Hat man im Zweifel auch in Berlin jetzt vor ein paar Wochen gesehen, wo sie aufgetreten sind, leider im Rahmen einer Promo-Veranstaltung für die neuen Beats-Kopfhörer. Hast du davon mitbekommen?
Ja, habe ich mitbekommen.
War eine schwierige Nummer. Anscheinend wollten sie ja um 21.15 Uhr auf der Bühne stehen und um 21.30 Uhr, da hat dann erst die Promo-Veranstaltung angefangen. Der Saal war voller Leute, die von der nebenstehenden Messe irgendwie gekommen sind. Fans, die Tickets gewonnen haben, sind teilweise gar nicht mehr reingekommen. Also Fans mit Tickets. Das ist so,
ja, wow. Da habe ich so ein paar wütende Tweets in meiner Timeline gehabt.
Und das ist ja auch wirklich schade, weil LCD Sound System sind lange weg gewesen vom Fenster. Es ist jetzt das große Comeback, überschattet durch Vorwürfe, sie hätten sich nur aufgelöst, um das doofe Konzert im Madison Square Garden 2011 auszuverkaufen. Mhm. Und also zumindest hat das James Murphy so angedeutet in einem Interview jetzt vor ein paar Wochen. Oh, du Trottel, halt doch einfach deine Fresse. Ach, naja, aber sie können halt immer noch, sie können es immer noch. Sie können Ohrwürmer schaffen. Nur ist es halt mit dem Alter ein bisschen anstrengender und irgendwie auch lächerlicher, sich groß dazu bewegen zu wollen. Deswegen mehr Atmo, weniger Hits, weniger Tanzbarkeit. Es ist eine wieder große, stylische Platte geworden, die wenig Wert darauf legt, dass Menschen halt wirklich animiert sich dazu zum Tanzen fühlen, wie auf den alten, früheren Platten. Und live gibt's dafür immer noch die alten Hits dafür. Dafür ist American Dream zu schwer, mit so einem gewissen Pessimismus ausgestattet, der sich auch vom Sound her sehr so einstellt. Auf früheren Platten waren so Songs, die waren halt so silly. Ne? Ach Gott, ich hasse Köln dafür, dass ich da nur Anglizismen benutze. Die waren albern auf eine Art und Weise. North American Scum zum Beispiel, das ist so ein fröhliche Partyhymne, oder Drunk Girls. Da Da werden sie im Video von Leuten mit Tape gefesselt und mit Farbe übergossen und so. Also es ist der pure Wahnsinn. So eine Freude findet sich hier nicht mehr. So ein positiver Wahnsinn. Es ist alles sehr, sehr, ja. James Murphy hat sich Musik geschaffen, die seine Schwadronierlaune eher begünstigt, als dass man da irgendwie eine Party drauf haben könnte. Das ist American Dream. Aber es ist für LCD Sound System ein schönes neues Ding, wo man im Grunde genau sie und ihren Stil wiederbekommt. Schöne 80er-Referenzen auf Wave, auf mit sehr, sehr organisch und clean eingespielt, aber weniger verspielt, dafür sehr atmosphärisch.
Ja, also wie gesagt, ich habe wenig Ahnung von der Band Daft Punk's Playing With My House. Ja, das habe ich so in diesem ganzen Grundrauschen damals zwischen Daft Punk selbst und Mastercraft und weiß ich nicht was und diesem ganzen Dance-Punk und so mitbekommen, aber hat mich nie groß interessiert. Und ich muss aber sagen, jetzt, nachdem ich das gehört habe, hatte ich doch Lust, auch mal die alten Sachen anzuhören und vielleicht sogar auch mal Lust, mir ein bisschen die David Bowie-Diskografie anzuhören.
Ja, ich glaube, das wäre super. Also als weitergehende Recherche oder als Bildung, es ist Bildung zum Geil, als weitergehende Bildung ist es auf jeden Fall gut. Was LCD angeht, vielleicht kennst du den Song All My Friends noch. Vielleicht einer der traurigsten und gleichzeitig schönsten Indie-Disco-Hymnen überhaupt noch. Das ist dieses Ding, das auch 7 Minuten lang geht. Es baut sich auf über so ein Klavierriff, also wirklich analoges Klavier auf der Bühne, und das ist so ein Ding, das spielst du um 6 Uhr morgens, die Sonne geht auf und es kulminiert alles in diesen Zeilen, where are your friends tonight, where are your friends tonight, und du fängst nur an zu heulen, weil es einfach so, weil es quasi so der emotionale Höhepunkt eines Abends dann quasi ist. Dann so, okay, du bist auf der Tanzfläche, du gehst ab, aber wo sind verdammt nochmal deine Freunde? Das ist...
Muss ich mir mal anhören.
Ja. Das ist, die haben wirklich krasse Momente geschaffen mit Musik. Von denen findet man auf der neuen Platte halt leider verhältnismäßig wenig neue, so emotionale Highlights, aber sie haben sie halt schon in petto.
Okay. Hast du noch was, apropos in petto? Weil sonst hätte ich noch 2 ganz klitzekleine Tipps nach hinten raus, die ich den Leuten gerne mit auf den Weg geben würde.
Oh, ich nur kurz, bevor du sie bringst, die neue The National hat dir nicht so gefallen, hast du gemeint?
Nee, da habe ich den geschrieben, ist nix. Also ist halt für mich nix. Ich kann damit nichts anfangen. Aber vielleicht kannst du noch kurz ein Plädoyer dafür halten, Kotaro.
Ja gut, The National ist halt immer noch, die sind immer noch die Schutzpatronen der Rotweintrinker. Das ist so Musik.
Die hast du es gerade selber ausgedacht?
Habe ich mir mal ausgedacht, die Tage, und auch so vermoderiert.
Stark.
Sie sind selber ja auch so eine Band, die halt mit Rotwein auf die Bühne kommt. Deswegen ist das sehr naheliegend. Das ist so schön einfach. Das ist atmosphärisch starke Mucke, eine Band, die ursprünglich aus Brooklyn kommt, die über die Jahre hinweg viel ausprobiert haben, bekannt geworden sind eher für so eine ruhige Melancholie, wirklich, für so Musik, die man, das ist so wie wirklich so Ohrensessel-Rotwein-Indie-Rock. Sehr melancholisch, sehr ruhig teilweise. Damit brechen sie auf der Platte Sleep Well Beast jetzt mittlerweile. Sie entdecken so ein bisschen die Lautstärke wieder auch. So ungestüme Rocksongs teilweise, die noch bei rumkommen, wo dann auch Matt Berninger nicht mehr so in seinem puren Bass daher blubbert irgendwie aus seiner Mischung aus Dom Perignon und nicht Dom Perignon, aus seiner Mischung aus Pinot Noir und einem guten Spliff irgendwie seine Texte daher brubbelt, die immer sehr, sehr kryptisch sind. Er schreit teilweise wieder richtig, und das hat man auf The National Platten sehr, sehr selten erlebt in den letzten Jahren. Also eine ruhige Rockplatte, wenn du nicht irgendwie auf den Stil stehst, vielleicht tun es die Alben, die davor gekommen sind, weil da waren noch echte Riesenhymnen drauf, wie zum Beispiel Mistaken for Strangers von vor 10 Jahren. Also weißt du, es ist halt auch so ein Ding, manche Sachen entwachsen einem vom Stil halt auch. Und machen vielleicht dafür andere wieder glücklich. Und das ist, glaube ich, so ein Ding bei The National Sleep Well Beast. Schöne Indie-Rock-Platte. Vielleicht nicht die beste National-Platte, die es gegeben hat, aber erfrischend, weil es dann teilweise doch anders klingt als die letzten.
Ich habe gerade mir, während du das erzählt hast, ausgedacht, ich würde gerne irgendwann, wenn ich älter bin, eine Band gründen namens Weinstein. Aber Wein, also dieses EI jeweils mit Y geschrieben. Und da macht man nur so Math Rock oder so Arschloch Jazz. Und dann gibt es da auch nur Rotwein zu trinken auf den Konzerten.
Hervorragend, count me in.
Ich wollte gerade sagen, wir können das einfach zusammen machen.
Schweinegeil, Mann.
So, ihr wisst, wo ihr es zuerst gehört habt. Bevor wir jetzt hier rausgehen, ihr lieben Leute, und euch wieder hinaus in die Welt entlassen, der ihr eh schon seid. Ihr wisst, ihr seid da draußen. Ja. will ich ganz kurz euch noch zwei Bands ans Herz legen, beziehungsweise einen Künstler und eine Band. Die Band, von der ich spreche, sind Always, und zwar nicht mit W, sondern mit Doppel-V. Also quasi die beiden Vs aneinander sehen ja auch aus wie ein W.
Gott sei Dank. Ich musste jetzt nämlich gerade wieder an Bon Jovi denken.
Nein. Indie-Pop aus Toronto, die haben vor zwei Jahren so ein Self-Titled-Debüt rausgebracht. Gefällt mir sehr gut. Ein bisschen surfy, ein bisschen glammy auch, bisschen Balearic, kann ich sehr empfehlen. Und dann auch bitte noch, wir haben vorhin schon über Corbin gesprochen und nicht unbedingt dessen Umfeld, aber wobei doch, eigentlich kann man schon sagen, also würde ich euch gerne noch Misogi ans Herz legen. Der hat einen Release rausgebracht namens Death Metal, das ist eine EP. Der Typ ist ein Soundcloud-Produzent, der mit Curtis Heron gearbeitet hat, mit Henrik, schöne Grüße an dieser Stelle, ist ein deutscher Produzent, der auch schon für Bones und viele Team Sesh Artists, wie auch zum Beispiel übrigens Spooky Black oder Corbin eben gearbeitet hat. Mhm. Der hat auch schon mit Drip, wie spricht man denn aus, weiß ich gar nicht, Drip 133 oder so. Hat er auch Beats für Lil Yachty gemacht zum Beispiel. Auf diesem Release aber geht er ein bisschen in eine andere Richtung. Also das erinnert mich so ein bisschen an Daywave oder Sandy Alex G. Hat so ein leicht, also es ist gitarrig, manchmal mit ein bisschen Beats drunter, ein bisschen Hi-Hat-Gerassel, hat immer so einen leichten Emo- und Grunge-Twist. Sehr schönes Stück Schlafzimmermusik, kann ich sehr empfehlen. Misogi Death Metal EP. Hauen wir euch wie alle anderen Sachen auch in die Playlist, die ihr euch dann anhören könnt.
Nicht wahr? Traumhaft. Ja. Also eine wirklich schöne, reichhaltige und unterschiedliche, abwechslungsreiche Auswahl an schönen Sachen.
Allerdings.
Das ist doch was.
Kotaro, mir ist was aufgefallen. Weißt du, was wir bis jetzt noch, was wir noch nicht gemacht haben?
Was denn?
Wir haben noch nicht unsere Patronen
ausgerufen. Just gerade habe ich die Patronenliste aufgemacht.
Was für ein Zufall.
Wow.
Ihr lieben Leute, wenn ihr jetzt überhaupt keinen blassen Schimmer habt, wovon wir reden, wir sind bei Patreon. Ihr könnt uns finanziell unterstützen, wenn ihr Lust darauf habt. Zum Beispiel bei Patreon unter www.patreon.com/a little something könnt ihr uns unterstützen, oder ihr macht es bei PayPal, wenn nicht das alles zu kompliziert ist. Dann geht ihr einfach auf www.paypal.me/a little something pod, P-O-D. Da könnt ihr ganz unkompliziert uns ein bisschen Kohle rüberwachsen lassen, wenn ihr das, was wir hier machen, gut findet.
Ey, echte Homies geben monatlich und für $5. Ach Gott, man muss sich immer aufpassen, dass man nicht irgendwie zu doof rüberkommt. Aber es ist ja schön. Wir freuen uns sehr, dass die Patronen regelmäßig dabei sind. Und teilweise sind da so ganz perverse Rewards irgendwie schon, Rewardstufen irgendwie schon aktiviert worden. I'm looking at you, Kid. Wir haben auf jeden Fall Stufen eingebaut. Das heißt, wenn ihr $2 da seid, gebührt euch ewiger Dank, und alle zusätzlichen Inhalte, die wir im Laufe der Zeit bei Patreon einstellen, sei es jetzt wie der Nachschlag zum Beispiel oder Sachen, die noch kommen werden, wir sind schon am Hirnen. Wir sind, das könnt ihr uns glauben, hart schweißend am Herumhören, was wir euch noch geben können als extra Inhalte, die dann regelmäßig kommen. Die könntet ihr dann ab $2 schon kriegen. Ab $5 gebührt euch auf jeden Fall ein Platz in der Sendung, und zwar in Form einer Danksagung, die wir eigentlich größer machen wollten bisher, jetzt aber halt dadurch, dass beide halt zugeschissen waren mit Arbeit die letzten Wochen, ein wenig machen konnten. Aber das werden wir noch in schöner machen. Soweit können wir aber schon mal sagen, die $5 Rewards bedeutet, ihr werdet namentlich hier in der Show groß mit Dank überhäuft. Yes. Das bedeutet in diesem Fall riesengroßen Dank, haben sich in diesem Sinne schon verdient Daniel Dünchen, der $5 pro Monat gibt, genauso wie Florian Groche, Andreas, der seinen vollen Namen nicht nennen will, dessen vollen Namen ich aber sehe anhand seiner E-Mail-Adresse, aber ich denke einfach mal, es war so gewollt, dass er nur Andreas genannt wird. In diesem Sinne vielen Dank auch dir. Julian Trippe, der Gute, der uns auch $5 pro Monat gibt. Mario Frankfurter, dem unser Gelaber irgendwie auch $5 wert sind. Und Nico Weitzel in der Facebook, im Autokino-Gruppe, der Soßenbeauftragte, der ist, der macht, hat auch seine Hosen aufgemacht und uns mit $5 pro Monat, jetzt wollte ich bespritzt sagen, aber das wäre komisch. Ach Gott, heute spricht nur dieses, ja, heute spricht nur das Rockstar Energy Scheißzeug aus mir, ist ganz schlimm.
Guck mal, siehst du, und ich habe den Matcha getrunken, ich bin eins mit mir selbst. Ja, aber leider hast du die Liste und ich nicht.
Du hättest genauso einen Browser vor dir offen wie ich. Jedenfalls Nico, Mario, Julian, Andreas, Florian und Daniel. Euch sei erstmal hart gedankt, euch allen Patronen sei gedankt. Aber die mit $5 werden halt namentlich genannt. So ist hier der Deal.
Richtig, liebe Freunde. Vielen lieben Dank.
Wir finden aber auch noch einen Weg, das ein bisschen spektakulärer irgendwie klingen zu lassen, weil so war das ja jetzt hier irgendwie mit der Faust durchs Auge. Ihr kriegt aber auf jeden Fall noch eine höherwertige Ansprache in diesem Sinne. Da lassen wir uns noch was einfallen. Die höheren Rewards können wir in der Hinsicht auch noch mal kurz nennen, weil wenn man $10 gibt zum Beispiel, kann man eine Platte hier einschleusen ins Tellergericht. Das ist dann einmal pro Jahr, kann man seine Lieblingsplatte reinbringen, egal ob neu oder alt. $25 bedeuten, dass wir dann eine Patreon-Folge mit der Person aufnehmen. Bisher hat das einer gemacht und da sind wir sehr froh drum. Mhm. Und das wird passieren und das vielleicht sogar in Bälde, das habe ich dir noch gar nicht erzählt.
Ach so.
Da werden wir aber noch drüber sprechen.
Das will ich aber stark hoffen, Kutaro.
Vor allem weiß Kit noch überhaupt nicht, welches Thema er haben will.
Eigentlich weiß nur du Bescheid.
Genau.
Aber es ist ja schon mal was.
Nein, alle Patronen, euch seien herzlich gedankt und wenn ihr uns unterstützen wollt, Jan hat schon gesagt.
Taro, ab jetzt Monster verlinkt. Energy Verbot für dich. Also du holst hier rum. Ich habe schon wieder vergessen, was du gerade gesagt hast, aber es war grammatikalisch falsch.
War es das?
Ja.
Gut.
Ich weiß es nicht mehr genau, aber du bist entschuldigt, weil die Chemieplörre aus dir spricht.
Ich komme noch aus einer langen Woche Plan B, du kannst nicht erwarten, dass ich noch professionell reden kann. Das, womit ich mein Geld verdiene, dass ich das Freitag noch anbringen kann.
Stimmt, du hast wirklich gut geackert, die Woche.
Oh Gott. Ach, ihr Lieben, A Little Something, Folge 15.
Hallo?
Wir sind Jan Wehn.
Und Kotaro Dürr.
Mein Lieber, was machst du denn jetzt noch? Es ist ein Freitag, es scheint die Sonne, das Unwetter braut sich auf. Was treibst du?
Ich werde arbeiten. Ich werde ganz viel arbeiten noch, Kotaro. Ich werde heute noch arbeiten, ich werde morgen noch arbeiten. Am Sonntag habe ich frei und am Montag geht es genau wieder so weiter. Gerade habe ich wirklich sehr viel zu tun. In fast allen Fällen aber nur Schönes. Aber tatsächlich kann ich gar nicht so viel Spektakuläres über meine nächsten Wochen erzählen, weil sie sich in erster Linie vor meinem Computer abwickeln werden.
Ja. Sehr gut.
Und bei dir so?
Ich werde mich natürlich 24 Stunden des Tages nur darum kümmern, welche tollen Patreon-Inhalte wir bald irgendwie aufstellen können.
Oh ja, das ist eine gute Idee, Kotaro. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Da werde ich dir noch bei assistieren.
Während ich mit Timo Destiny 2 spiele.
Oh ja, ganz genau. Schaltet heute Abend ein, 20.30 Uhr.
Das wird schon vorbei sein, ne? Aktualität und so, aber egal.
Ach so, stimmt. Ne? Ach, egal. Ja, aber das kann man sich das noch angucken dann hinterher bei YouTube, ja, oder?
Ja, ja. Das wird ja, man sich dann noch angucken
also,
können.
Checkt auf jeden Fall Zocco del Schnacko. Schöne Grüße an Timo Abe.
Ah, Jan, das war sehr schön. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir wünschen euch was.
Ganz genau. Macht's gut, ihr Lieben. Bis in 2 Wochen.
Tschüss. It goes a little something like this. It goes a little something like this.